Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Die bezaubernde Dame, die mir heute gegenüber sitzt, hat im zarten Alter von 15 Jahren an einer der erfolgreichsten deutschen Castingshows teilgenommen. Ganz eigennützig sage ich, ein Glück hat sie damals nicht gewonnen. Denn seitdem geht ihre Fernsehkarriere steil bergauf. Sie ist festes Mitglied bei Red und Tough in der großen ProSieben-Familie. Und ganz ehrlich, sonst hätte ich nämlich jetzt nicht die Chance, mit ihr auf einer meiner Lieblingsveranstaltungen gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Der Oscar-Verleihung. Gemeinsam teilen wir die Liebe zu Film und zu Hollywood. Schön, dass du da bist, Vivi Geppert.
Hallo, ich freue mich.
Vivi, ich freue mich sehr. Liebe Vivi, erzähl doch mal, welches ist der Film deines Lebens und warum?
Der Film meines Lebens? Boah, gute Frage. Ich habe so viele Lieblingsfilme, die mich irgendwie so begleiten. Es ist bei mir immer so phasenabhängig, wie ich gerade drauf bin. Aber
wie bist du denn jetzt gerade drauf? Nimm mir doch da den Film, der zu deiner momentanen körperlichen und geistigen Verfassung passt.
Meine körperliche und geistige Verfassung ist aktuell eher am Chillen. Das heißt, so ein spannender Thriller wäre es jetzt vielleicht nicht. Aber ja, so eine Komödie wäre es, glaube ich, gerade. Oder was Nettes, was einen so berieselt.
Okay, und gibt es da eine Lieblingskomödie oder einen Lieblingsfilm? Also du hast gesagt, es gibt ganz viele, aber es stechen ja immer wieder so Filme raus, die man irgendwie die ganze Zeit mit in seinem kleinen Lieblingsfilme-Koffer hat. Welcher wäre das?
Hast du The Art of Racing in the Rain gesehen?
Das ist so witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Weil das ist
den.
Ja, und ich habe eine ganz heiße Diskussion dazu gehabt bei Kino Plus, bei den Rocket Beans mit Antje Wessels und Daniel Schröcker dazu, weil das ein Film ist, den ich nicht so auf der Uhr hatte, der aber am Ende ja all das zusammenbringt, was einen emotional berührt.
Total. Ne?
Erzähl mal ganz kurz, also worum es geht.
Ich habe den im Flieger gesehen.
Okay, ja.
Auf dem Weg, glaube ich, nach L.A., als wir zu den Oscars geflogen
sind. Ach, guck mal, siehst du. Also der heißt auf Deutsch Enzo und die wundersame Welt der Menschen.
Ja, das hört sich auf Englisch halt cooler an.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, also das ist, ich hasse ja manchmal deutsche Übersetzungen und vor allen Dingen auch die Untertitel, weil das macht alles kaputt. Also wenn du etwas liest wie The Art of Racing in the Rain, dann sagst du in der Sekunde, wow, irgendwie, das klingt echt cool. Wenn du dann hörst Enzo und die wundersame Welt der Menschen, dann weißt du gleich schon wieder, das ist irgendein Gedöns. Also es geht im Prinzip um einen Hund.
Genau, es geht um das Leben eines Hundes. Und du schaust auch praktisch auf das Leben aus der Sicht des Hundes, was eigentlich immer ein bisschen cheesy ist. Also jeder, dem ich das erzählt habe, hat immer gesagt, der Hund spricht auch noch, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, der spricht tatsächlich auch noch. Aber das ist so schön, weil du praktisch ein ganzes Hundeleben aus seinen Augen betrachtest. Und ja, sein Herrchen ist Rennfahrer und für diesen Hund, dass wenn er da mit in diesem Rennwagen sitzt, da geht das Licht auf sozusagen. Der liebt dieses Leben als Rennfahrerhund. Dann gründet der sein Herrchen eine Familie und er ist immer mit dabei und es ist so, ich habe selber einen Golden Retriever und das ist für mich.
Wie heißt der? Nicht Enzo.
Elvis.
Elvis! Elvis, okay.
Und ich stelle mir eh mal vor, wie der mich anschaut und in seinem Kopf so viel abgeht und er über mich nachdenkt und denkt, okay, was ist das eigentlich für eine Alte hier? Und so ist es, deswegen ist dieser Film so schön, weil ich mich da reinversetze und mir denke, mein Hund beobachtet unser Leben auch so. Und der ist einfach sautraurig. Und ich habe im Flieger gesessen und saß neben einer Freundin, meiner besten Freundin, die mit mir in der Redaktion arbeitet und die hat mich immer nur anguckt und den Kopf geschüttelt und mir lief die Backen, die Tränen runter über eine Stunde, wirklich. Es hat mich so mitgenommen, aber danach habe ich mich richtig gut gefühlt. Es ist einfach ein schöner Film.
Also das Schöne ist, wenn man Filme im Flieger guckt, ne? Also wenn wir zu den Oscars fliegen, dann gucke ich mir auch alles an, was geht. Also ich kann so und so nicht so richtig pennen im Flieger, auf den Langstreckenflügen. Und mir geht das so häufig genauso. Ich weiß noch, dass ich auf dem Rückflug war von meinem Dreh für Duell um die Welt, als ich hier meinen kleinen Auftritt in Tokio hatte. Und ich meine, das waren 48 Stunden. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen, weil wir so viel Quatsch gemacht haben. Und ich hätte eigentlich pennen müssen. Und dann habe ich auch irgendeinen Film geguckt, im Flieger mit Kopfhörern auf, und dann bist du ja in deiner Welt drin, und dann kam die Stewardess an und wollte mir irgendwas zu trinken, und mir liefen die Tränen runter und ich habe immer so emotional so geschluckt, und ich glaube, die dachte so, Alter, ist der nicht mehr ganz dich? Deswegen ist das so witzig, wenn man so einen Film alleine guckt und neben dir gucken die gerade Transformers 35 und du guckst Enzo. Genau. Aber das ist mit Milo Ventimiglia, also aus This Is Us, ein Schauspieler, der jetzt in späten Jahren ja erst so richtig durch die Decke geht. Und Kevin Costner.
Ja, der ist auch dabei.
Ja, ne? Und Kevin Costner finde ich ja, ich liebe ja Kevin Costner. Aber das ist ein ganz toller Film. Und vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, die Perspektive ist spannend. Und das klingt jetzt total cheesy, aber ich finde es so schön, wie der Film erzählt wird. Und vor allen Dingen ist es ja auch, sag ich mal, eine... Also das Rennfahren wird ja sozusagen auch übertragen durch den Hund aufs wahre Leben. Also man lernt durch den Sport, wie man sich im wahren Leben verhält und dann auch, wie der Hund die Dinge interpretiert. Und dass das Leben eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie man sich das immer macht, sondern dass es um ganz klare Grundbausteine geht. Und ich kann das verstehen. Also das ist ein Film, der dir immer wieder ins Herz geht.
Ja, der geht mir irgendwie ans Herz. Ich weiß auch nicht, wenn es mir so... Manchmal, wenn ich gute Laune habe, kann ich den auch gucken. Also ich muss gar nicht in dieser Emo-Laune sein, sondern es ist irgendwie einfach ein schöner Film. Ist
genauso wie der Richard Gere-Hundefilm, ne? Hakichu.
Ja.
Du weißt, mir fällt immer der Name nicht ein, aber der ist auch...
Ich weiß genau, welchen du meinst.
Genau, also okay, das ist einer der Filme. Gibt's noch einen, bei dem du sagst, das ist ein ganz besonderer Film, den ich einfach liebe und schätze?
Ich mag den The Peanut Butter Falcon.
Oh!
Mit Shia LaBeouf.
Oh!
Finde ich einen saucoolen
Film. Und Dakota
Film.
Johnson.
Ja.
Das ist ja auch in den letzten 2 Jahren rausgekommen. Das ist zum Beispiel auch, müssen wir gleich unseren Hörerinnen und Hörern sagen, ein Juwel. Ne? Weil Shia LaBeouf hat ja nach seiner Steinkarriere Transformers im Prinzip, denn der neue Indiana Jones ist er ja abgerutscht, extrem. Und ich finde, da zeigt er einfach, was für ein geiler Schauspieler er auch ist. Aber und der bringt ihn so ein bisschen selber wieder auf den Pfad der Tugend. Und ich glaube, dass er auch jemand ist, der den aus den Angeln gehoben hat, den Film. Also extrem gefördert hat.
Ja, glaube ich auch. Der hat so eine schlechte Bewertung bei IMDb, wo du so denkst, ich finde den Film wirklich, also der...
Ja, aber das ist, ich glaube, deswegen, ich finde es immer so schwierig. Ich finde, du kannst ja als, und da, das geht ja auch, das ist ja Teil unseres Jobs. Ich glaube, wir können ja immer nur so eine Guideline geben. Ich glaube, das ist ja eine persönliche Sicht. Das ist ja total subjektiv, wenn ich sage, das ist ein super Film. Aber ich finde, dann können sich die Leute zumindest dran reiben. Bei IMDb ist natürlich eine Kumulation an Tausenden von Bewertungen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber was findest du an dem Film so schön?
Also ich mag dieses, dass das Thema Menschen mit Behinderung aufgenommen wird. Dieses
es geht um Zack, ne?
Genau, es geht um einen Jungen, der aus dem Altersheim sozusagen ausbricht, der da festgehalten wird, weil er eine Behinderung oder Down-Syndrom hat. Und der bricht aus und will Wrestler werden und trifft auf seinem Weg, wie er so praktisch, das spielt irgendwo in den Sümpfen von Amerika so ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, ich glaube in den Südstaaten auf jeden Fall.
Genau, irgendwo in Südstaaten, und da trifft er eigentlich eher zufällig auf Shia LaBeouf, der so ein Aussteiger ist, der mit 1000 Leuten Streit hat, und die gehen dann so einen Weg gemeinsam, treffen dann auch noch Dakota Johnson, die läuft dann auch noch mit.
Genau, und Dakota Johnson ist ja eigentlich die Aufseherin in dem Heim,
genau,
die sich dann auf die Suche macht nach Zack. Und dann entsteht da so eine Freundschaft mit Liebesbeziehung. Und The Peanut Butter Falcon ist ja, und das ist ja das Schöne immer, es gibt ja Wrestler-Namen. Ne?
Ja.
Und The Peanut Butter Falcon ist im Prinzip der Zack als Wrestler. Und das ist wirklich auch eine ganze Zeit, also da geht's ja auch wieder in der Essenz eigentlich um Freundschaft und Liebe und Zuneigung und vor allen Dingen, dass man seine Träume verwirklichen sollte oder zumindest es versucht. Auch
ja.
Wahnsinn, was du dir da für Sachen... Was wäre denn dein Wrestlername?
Mein Wrestlername?
Ich würde The Master of Pain heißen.
Oh, okay. Ich würde... The Crazy Long Hair Vivi heißt.
Oh, The Crazy Long Hair Vivi. Da könnte man so ein Tag-Team machen. Ja, also zwei sehr, sehr schöne Filme und wirklich auch besondere Filme, weil die so ein bisschen, solche Filme haben ja manchmal keine Chance, groß und erfolgreich zu werden, weil einfach diese Blockbuster den sozusagen den Platz nehmen. Aber ich finde, das sind zwei Filme, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, als Empfehlung auch, weil die ans Herz gehen und wirklich auch mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht sind. Das finde ich immer das Tolle an diesen Filmen.
Ich gucke viel lieber sowas. Ich bin überhaupt nicht so ein Action-Film-Gucker, also so, weiß ich nicht, Transformers oder X-Men oder wie auch immer.
X-Men gibt's auch.
Whatever. Ich meinte diesen. Das ist auch
Avengers.
Avengers und diese ganzen, das ist überhaupt nicht meins.
Das gucke ich auch gerne.
Ja?
Ja, total.
Oder Jurassic Park oder sowas.
Ach, das ist sick.
Nee, da bin ich raus. Aber also, was ich gern gucke, ist Thriller.
Ja?
Ja, so.
Was für Thriller?
So spannende. Also ich liebe zum Beispiel Denzel Washington.
Ja.
Und ich gucke dann so The Equalizer oder mit...
Aber das ist ja hier ist schon richtig Action. Das ist ja richtig Rambazamba. Im ersten Equalizer, da macht er die anderen auf, sag ich mal, besondere Art und Weise platt.
Aber da ist wieder irgend so ein besonderer Twist. Es ist nicht einfach nur Autos, die ineinander crashen und verrückt, weißt du, wie ich meine? Sondern es ist so diese Slow-Mo, wie das dann angehalten wird und er scannt den Raum.
Ja.
Und löscht irgendwie alle in diesem Raum aus und du denkst, der ist alleine, der kann doch nicht jetzt gegen 10 Leute kämpfen und dann...
Nee, und wie einmal die Uhr stoppt, ja. Wenn man dann so raufguckt, da sagst du, 10 Sekunden und so, und dann schafft das leider nur in 12, die alle Platz zu machen. Da wünsche ich mir zeitweise, das könnte ich auch. Es gibt so manche Situationen, da würde ich mir so auch wünschen, dass ich den Raum scanne. Ich scanne ihn dann auch, aber bei mir passiert nicht das, was bei Denzel Washington passiert. Gibt es denn Serien, die du ganz besonders gerne guckst und liebst und verschlingst?
Ich gucke mittlerweile fast mehr Serien als Filme, tatsächlich. Okay. Aber Big Little Lies fand ich mega gut. Allein schon der Soundtrack, wenn es so losgeht an der Küste da, finde ich eine Mega-Serie.
Aber auch was für eine Besetzung da ist, ne?
Ja, Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Ich finde, Reese Witherspoon hat einen Twist hingelegt von der nicht ernst genommenen, natürlich Blond-Schauspielerin zu Produzentin. Und die ist ja, die geht ja gerade mega durch die Decke.
Ja, vor allen Dingen eine der einflussreichsten Frauen in diesem Business, ne?
Ja.
Also, weil die einfach wirklich wie so ein Krake, das ist ja ganz besonders. Genauso wie Mark Wahlberg. Mark Wahlberg sieht man immer nur als Marky Mark von früher und als so ein bisschen Actionheld. Aber der produziert, das ist unfassbar, ne? Und vor allen Dingen dann Wahlbergers, ne? Und diese ganzen Geschichten, die er zusätzlich noch macht. Ja, das finde ich auch eine tolle Serie. Vor allen Dingen, weil diese Frauen und dieser Kleinkrieg zwischen den Laura Dern, unsere frisch gekürte Oscar-Preisträgerin, das ist echt beeindruckend. Finde ich auch eine ganz tolle Serie. Und auch von der Stringenz her. Aber bist du dann jemand, der dann sich hinsetzt und sagt so, ich gucke eine Folge und dann spare ich mir die nächste für den nächsten Abend oder einmal durch?
Also ich bin nicht der die ganze Nacht wach bleibt und dann bis 4 Uhr morgens guckt, aber ich gucke dann immer so 2, 3 Folgen. Und heb mir das dann wieder auf für wann anders. Ich habe immer mein iPad dabei, wenn ich irgendwie reise oder im Zug sitze, im Flieger sitze, lade mir das dann immer alles schön runter. Und dann freue ich mich richtig drauf, wenn ich endlich am Gate sitze und dann in meine Welt eintauche und diese Serie gucke. Das war das Gleiche mit Grace and Frankie. Beste Serie. Ich liebe Grace and Frankie.
Warum?
Das ist so lustig und so aus dem Leben. Und die Frankie ist ja diese verrückte Hippie-Tante. Da erkenne ich eine sehr gute Freundin von mir wieder, die auch den Raum ausräuchert und schantet und Bäume umarmt. Das ist einfach, die erkenne ich da drin. Ich erkenne meine Oma in Grace, dieses immer perfekt zurechtgemacht und diese Generation einfach und die ganze Story in dieser Serie ist einfach so gut. Ich habe eine Folge gebraucht oder zwei, bis ich reingekommen bin und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Und dann war das wirklich so, dass ich gedacht habe, nein, nur eine, damit ich morgen noch eine habe und dann übermorgen noch eine und so. Also das ist wirklich, und habe meinen ganzen Freundeskreis angesteckt. Grace and Frankie ist einfach großartig.
Aber da auch wieder zwei starke Frauenpersönlichkeiten drin, Jane Fonda und Lily Tomlin, die ja auch, sag ich mal, Hollywood-Royalty sind durch das, was sie bisher geleistet haben. Und finde ich auch im hohen Alter, ich habe das Gefühl, wenn die spielen, da ist so eine Entspanntheit drin und auf der anderen Seite siehst du einfach, wie die ihr Handwerk beherrschen. Weißt du, was ich meine? Die haben so viel Spaß, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch total schwer, in dem Alter noch coole Rollen zu kriegen, dass die es einfach richtig genießen, ne?
Jane Fonda ist einfach die Queen. Also es gibt...
Ja, ich musste dazu eine Geschichte erzählen. Meine erste goldene Kamera, die ich moderiert habe, da war Jane Fonda ja zu Gast. Und dann meinten die Produzenten irgendwann zu mir so, ja, Steven, wir würden gerne das Opening so machen, dass du sie einhakst und sie zu ihrem Platz begleitest. Und ich dachte so, Alter, ich kriege ja jetzt schon einen Herzinfarkt, wenn ich überhaupt dran denke. Und das war, die war so bezaubernd. Und ich weiß, dass mein Vater ein riesen Jane Fonda-Fan ist. Das ist immer peinlich, wenn man sowas sagt. So, das, ne, mein Vater findet dich auch ganz toll. Aber ich habe ihr das gesagt. Und die war so nett. Und das hat mir wieder gezeigt einfach, dass, und vor allen Dingen, die ist ja auch politisch unfassbar engagiert. Ne? Die geht auf die Straße bei
allen. Wird verhaftet bei Demos und
ja,
so.
Ja, ne, ich meine, da, das muss, also die ist nicht nur eine coole Schauspielerin, sondern auch ein tolles Vorbild, eine großartige Leitfigur. Aber die war so nett und das hat mir wieder gezeigt, dass die größten Stars, und das ist ja auch Teil unseres Geschäfts, meistens die coolsten sind, also die nettesten, ne? Also weil die einfach wissen, wie das Geschäft funktioniert und die sind einfach entspannt.
Viele von denen nehmen sich auch einfach nicht so wichtig. Man hat oft das Gefühl, Leute, die oder Stars, die gerade so auf dem aufstrebenden Ast sind, die ja interpretieren in sich selber oft mehr rein, als da eigentlich ist und sind einfach nicht nett.
Was war denn bisher deine schönste Begegnung? Also wenn wir jetzt mal bei den Oscars bleiben und bei Red und den Tough-Geschichten, die du machst, du triffst ja auch extrem viele. Gibt es da einen Star, bei dem du sagst, wow, also es war noch cooler, als ich gedacht hätte?
Ich glaube, ich habe nicht viel von ihm erwartet, aber der hat mich wahnsinnig nah rangelassen. Das war Charlie Sheen. Den habe ich letztes Jahr getroffen, genau 2019, und durfte...
Der Mann, der sein eigenes Blut trinkt.
Genau.
Okay.
Und alle waren so mega vorsichtig. Die haben gesagt, oh Vivian, du musst ganz vorsichtig sein und auf den eingehen. Und wenn er das macht, dann mach das. Und wenn er so guckt, dann geh aus dem Raum. Also es waren alle wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe mir einfach gedacht, nee, ich gehe da jetzt rein und ich knack den schon. Das ist irgendwie was mir ganz gut liegt. So in Interviews finde ich immer einen Weg mit jemandem, ein cooles Gespräch zu führen, ohne dass der das Gefühl hat, ich saug ihn aus nach Informationen. Und der hat uns nach Hause zu sich eingeladen. Und
wie wohnt denn ein Charlie Sheen? Bestimmt nicht im 13. Stock, 40 Quadratmeter IKEA-Küche, sondern wie?
Nein, eine gated community, okay. Wo du praktisch dann an einem Pförtner vorbei musst, wo nur reiche, berühmte Menschen wohnen. Aber eigentlich so ein bisschen...
In Los Angeles.
In L.A., genau. Ja. Und das Haus war so ein bisschen... südfranzösisch angehaucht. Das mögen ja die Amis, so dieses Toskana-Style, aber auf so Europapark-mäßig.
Ja, aber das ist so, das ist wie bei, kennst du noch MTV Cribs?
Ja.
Ich fand das so großartig, wenn du zu Hause bei Rappern bist oder NBA-Spielern und die sind dann irgendwo, keine Ahnung, in Portland und dann kommst du in so ein Haus und dann sagen sie, ja, yeah, this is, also das Haus ist inspiriert vom einem toskanischen Baustil und du denkst so, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ihr knallt euch da so ein Monster hin, das hat kein Leben, kein Style,
null,
kein Gefühl. Ne, du denkst, du kommst in so eine, und dann vor allem in die Garage, der Fuhrpark, und das habe ich immer geliebt, wenn die dann so bei Exhibit und Snoop Doggy Dogg waren, dann gehen sie in den Keller und machen irgendwelche Türen auf und da sitzen die ganzen Homies, schmücken eine und spielen auf so einem überdimensionalen Fernseher irgendwelche Playstation-Spiele.
Genau, aber die haben immer ihre ganze Entourage dabei, genau. Und das Haus ist eigentlich komplett aus dem Katalog ausgesucht,
genau,
gefühlt. Ja, kein Mensch hat da irgendwas selber ausgesucht. Nee,
aber glaub, das war bei ihm nicht. Das war südfranzösischer Style.
Ja, es war so, ja, oder genau, so ein bisschen Côte d'Azur-Style. Und ich glaube, er hat uns nur da eingeladen, weil er tatsächlich relativ bald danach ausgezogen ist. Das heißt, viel stand nicht mehr drin. Aber er hatte auch noch so Bilder von seinen Kindern und Family. Im Kühlschrank war auch noch Essen. Und hatte so...
Also von Denise Richards, die Kinder, ne? Die waren ja verheiratet, glaube ich, vor Ewigkeiten, ne?
Genau, ich glaube, aber er hat noch vor einer anderen Frau auch noch ein Kind. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, 2 oder 3,
okay,
zu denen er aber ein bisschen schwieriges Verhältnis hatte und es hat sich gerade wieder angenähert. Und er hatte aber so einen Männerraum, hat er das genannt. Das war eigentlich das Wohnzimmer, da war eine Fotobooth, also so eine Kabine, wo du Fotos machen kannst. Dann einen riesen Tischkicker, einen Billardtisch, also so...
Warum hast du eine Fotobooth in deinem eigenen Haus?
Hat er aus irgendeinem Dreh mitgenommen, hat er gesagt. Und die hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben uns dann reingesetzt und versucht, ein Foto zu machen, aber ging nicht. Wir mussten dann ein Selfie machen. Aber der war so nett und so, er hat mich wahnsinnig nah rangelassen. Also das war für mich ein schöner Moment, so als Journalistin oder als Reporterin oder wie auch immer man es nennen will, dass man jemanden trifft, wo man erstmal Ehrfurcht vor hat und denkt, naja, wie wird der wohl drauf sein? Ich meine, der hat schon auch ein wildes Leben hinter sich, eine Drogenkarriere und Co., aber der war echt nett und war dann auch so, dass zwischenzeitlich er dann, normalerweise ist ja so, wenn du ein Interview führst, dann irgendwann braucht der Star, Promi, Protagonist, wie auch immer, mal eine kurze Pause, geht mal eine rauchen. Dann hat er gesagt, kannst du mitkommen? habe ich schon gedacht, okay, was, ich, ja, stell mich daneben, alles gut. Und mein Chef schon so geguckt, so von wegen, jetzt lass den doch mal alleine rauchen. Und ja, hat er dann gesagt, nee, komm mal mit raus und so, aber nur du. Ich habe jetzt keine Lust auf die ganze Crew. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, können die mal ein bisschen aus dem Raum gehen, so, können wir mal reden, einfach nur wir zwei. Und das fand ich so schön, weil er, glaube ich, einfach dieses Gespräch gesucht hat und es mir gern erzählt hat, was er mir erzählt hat, aber ja, so völlig ohne Allüren, ohne einen Aufpasser, der im Hintergrund sitzt und sagt, nee, die Frage geht nicht, nächste Frage, das wird gelöscht oder wie auch immer, sondern er war einfach saunett.
Aber war denn jemand dabei aus seinem Team, die gesagt haben, so, nee, das darfst du nicht fragen?
Gar nicht.
Achso, also, das ist ja auch cool.
Im Vorhinein war, glaube ich, mal so, hier, geht bitte nicht so sehr auf die Burger-Geschichte ein und sonst was. Bin ich auch nicht, aber er kam von selber drauf. Also durch dieses ganze Gespräch hat er dann irgendwann selber von diesem tiefsten Punkt in seinem Leben erzählt.
Wo er besoffen
und zugedröhnt, genau, den Burger gegessen und seine Tochter ihn ja gefilmt hat, was so ein bisschen der
Wie bei David Hasselhoff war das doch mit der Pizza, oder nicht? Hat er nicht auch eine Pizza im Vollrausch gegessen? Oder ich weiß nicht. Oder vielleicht sind das ein und dieselbe Person.
Den habe ich 2 Jahre vorher getroffen.
Ja, guck mal, siehst du. Du kannst mit denen. Nee,
ja,
aber das,
aber
ich glaube, das ist ja auch die Erfahrung, die ich aus den Interviews immer wieder mitnehme. Ich glaube, es gibt 2 Punkte, die denen ganz wichtig sind. Nummer 1, man sollte sich im Vorwege immer gut vorbereiten und auseinandersetzen mit dem Werk, mit dem Schaffenswerk und zumindest auch auf einzelne Situationen eingehen können. Und Nummer 2, man sollte den, und das klingt immer so doof, aber das ist wichtig, den auf Augenhöhe begegnen. Ne? Also, dass man jetzt nicht zu devot ist, dass man Respekt hat vor denen, aber dass man eben auch sagt, ich bin immer noch eine eigenständige Person. Und ich glaube, das schätzen die. Und ich glaube, dass die am Ende, auch ein Charlie Sheen, und der ist ja auch gebeutelt. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich monstermäßig Mitleid mit ihm habe, weil er hat das ja auch selber verbockt, was er da getan hat. Aber ich meine, wenn man sich mal seine Karriere anguckt, vor allen Dingen dieser Sheen-Clan, ne? Also der Vater Martin Sheen, ne? Emilio Estevez, Charlie Sheen, diese ganze Kombo an Leuten, das ist ja auch nicht einfach. Mhm. Die Baldwin Brothers, ne? Das ist genauso. Ich glaube, dass Hollywood auch ganz viele Leute einfach logischerweise kaputt gemacht hat. Mit 2½ Men ist der ja. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was der am Ende für eine Folge gekriegt hat. Ich glaube, da drehst du dann ja auch einfach durch. Ne? Aber drückt man die Daumen, dass er da wieder die Kurve kriegt. Aber schön, aber toll, dass du das so miterleben durftest. Das ist dann ja auch so ein. Das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man ein Interview führt und man hat das Gefühl, die Zeit spielt gar nicht mehr so richtig die Rolle. Wie lange warst du dann da?
Ich glaube so 2-3 Stunden oder so. Wir haben dann draußen in seinem Garten noch Basketball gespielt und sind da ein bisschen rumgelaufen, hat mir alles gezeigt und so. Das ist schön. Und ich bin aber auch, glaube ich, jemand, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, frag das und das. Frag ihn jetzt, wie er sich gefühlt hat, als er da am Boden besoffen gesessen hat. Ich frag das nicht. Also ich fühle mich in die Person rein und denke mir, wie würde ich jetzt gern mit der anderen Person reden? Und wenn ich keine Lust habe, eine Frage zu stellen, weil ich die nicht cool finde oder das Gefühl habe, ich verletzt das Gegenüber dadurch, dann mache ich das auch nicht. Und ich glaube, da ist dann so dieses Menschliche mit drin, warum Leute einem dann vielleicht auch gerne was erzählen. Weil wenn du nur der Reporter bist, der direkt raushaut, die Frage, die natürlich die Bunte und die Gala und wie auch immer wir wissen wollen, dann hat die Person sofort das Vertrauen verloren, hat auch das Gefühl, du versuchst nur auf diese eine Frage hinzuarbeiten. Und das mache ich dann einfach nicht. Habe ich als Praktikantin nicht gemacht. Am Teppich auch nicht. Ist mir egal.
Nein, ich finde es auch total richtig. Aber das ist etwas, was ich immer wieder gerne auch beklage. Wenn jemand von außen zu mir kommt und sagt, Steven, stell doch die Frage, dann denke ich immer so, ja, du sagst es als Außenstehender, aber ich bin in der Situation. Ne?
Du musst da stehen und den Kopf hinhalten.
Genau, also Nummer 1, wenn mir das um die Ohren fliegt, bin ich derjenige Leidtragende, nicht du. Ne? Du lachst dir ins Fäustchen, weil es hat dann halt nicht geklappt. Und ich denke auch, dass man durch smartes Fragen und durch eine gewisse Vertrauensbasis in so einer Situation mehr bekommt als diese direkte Frage. Ne? Und sind wir ganz ehrlich, so ein 2-3-Stunden-Interview ist ja nicht die Norm. Die Norm ist eigentlich
5 Minuten. Ne? Die Junkets mit 5 Minuten.
Ja, genau. Oder we're running late. Your 5-minute-time-slot has been cancelled. You have 3 minutes. Ne?
Das ist Horror.
Und dann denkst du, 3 Minuten? Das ist ja auch Teil unseres Jobs und den machen wir auch trotzdem gerne.
Total, aber dieser Druck im Nacken, findest du das nicht? Also ich liebe die langen Interviews, weil du, wie du sagst, man sich auf eine Person richtig einlassen kann, vorbereiten kann. Und natürlich bereite ich mich bei einem Junket, was 5 Minuten geht, auch vor. aber da spielt so viel mit rein, wie dies Gegenüber gelaunt ist, wie die auf dich reagiert, wenn du reinkommst, wie die auf die erste Frage redet, wie lange die auf eine Frage antwortet. Du kannst bei dem einen 7 Fragen stellen in 5 Minuten und beim anderen halt 2, weil er dann einen Roman erzählt. Und es ist
Sir Ben Kingsley ist jemand, der gerne ganz viel von sich erzählt, obwohl die Frage eine ganz andere war.
Das ist super.
Genau, dann sitzt du da und denkst du, ich habe das doch gar nicht gefragt. Und Bruce Willis ist zum Beispiel jemand, einer, der ganz kurz antwortet. Und dann sitzt du da und denkst du, okay, ich habe jetzt 10 Fragen in anderthalb Minuten gestellt.
Mir fällt keine mehr ein.
Auch schwierig.
Justin Timberlake habe ich doch, als wir jetzt in L.A. waren, interviewt für Trolls. Und der war da auch so, der hat dann irgendwie über meinen Pulli, oh, was hast du für einen coolen Pulli an und wo ist denn der her? Und ich dachte nur, die Uhr tickt, bitte, lass mal auf, über meinen Pulli zu reden, red einfach weiter. Und am Ende hat er gesagt, wir haben ja gar nicht über den Film geredet. Sag ich, ja, es war nicht meine Schuld.
Ja, und dann sitzen die daneben und dann sagst du, kann ich noch eine Frage stellen? Und sagen sie, nee, go, go. Ja. Also bist du, muss man ganz ehrlich sagen, Vivi, bist du Team Kino oder bist du Team Couch?
Ich liebe Kino, weil ich dieses Gefühl im Kino zu sitzen toll finde. Ich liebe auch diese neuen Kinos, wo du so einen Liegesitz hast und dir bringt jemand Essen und du hast so einen Knopf, wo du was bestellen kannst. Das finde ich Wahnsinn. Und ich liebe dieses Gefühl, vor einer großen Leinwand zu sitzen, dass dieser Sound so in dich reingeht und so. Das finde ich toll. Serien oder sowas gucke ich natürlich aber saugern zu Hause. Die laufen ja auch nicht im Kino. Aber so einen richtigen Blockbuster finde ich schon im Kino einfach was anderes.
Wenn der Bass so durch deine Eingeweide geht sozusagen. Was brauchst du denn, wenn du ins Kino gehst? Gibt es da etwas, was für dich, für ein Kinoerlebnis neben dem tollen Sound und den Menschen um dich rum ganz, ganz essentiell wichtig ist?
Popcorn. Also ich gehe niemals ohne Popcorn ins Kino.
Wie du das sagst, ist völlig cool. Popcorn?
Ja, salzig.
Salzig?
Obwohl, okay. Ich habe auch manche Tage, wo ich süß esse, aber eigentlich Popcorn. Und ansonsten, was meinst du noch, was man für ein Kinoerlebnis braucht?
Ja, Getränk finde ich auch immer wichtig, aber ich trinke ja Wasser. Ich trinke ungern irgendwie komischerweise Alkohol. Das,
ich auch nicht. Im Kino passt das nicht.
Und ich mag gerne so Eiskonfekt.
Auch gut.
Also ich bin ja ehrlich gesagt auch einer, der noch die alten Zeiten feiert, wo der Werbeblock zu Ende ist und dann Eis! Möchte jemand Eis haben?
Oh, das
fand ich
so
immer
schön.
Großartig.
Diese Glocke.
Ja, genau. Und du dachtest dann immer so. Und das Größte damals fand ich immer, das klingt so 50er Jahre, das ist ja gar nicht so lange her, aber ich fand es immer so witzig. Dann kamen die rein, haben geklingelt, wer möchte Eis kaufen? Und dann war erstmal so 5 Sekunden Stille, weil sich keiner getraut hat. Und dann auf einmal so, ich hätte gerne.
Ich würde eins
nehmen. Und dann auf einmal. Und dann hat es so 10 Minuten, Viertelstunde gedauert, bis dann der Film losging. Das fand ich super. Nee, also das brauche ich. Also auf jeden Fall was zu snacken. Das ist so meine sündigen 2-3 Stunden, wo ich alles reinfresse in mich, was geht.
Meistens ist auch das Popcorn schon leer, bevor der Film angefangen hat. Also
immer. Deswegen kaufe ich immer eine große Packung, eine Riesenpackung.
Aber die Leute, die so extrem laut essen, das macht mich auch fertig. Wenn dann neben dir einer sitzt, der einfach das Popcorn so laut kaut, kann ich nicht.
Nee, es kommt darauf an, in welchen Momenten, ne? Also wenn es ganz ruhig ist und es ist gerade entweder eine spannende Szene, eine gruselige Szene oder eine emotionale Szene und dann neben dir.
Ja.
Und dann denkst du, ey, ganz im Ernst, das hättest du jetzt vielleicht ein bisschen besser abpassen können. Du hast ja auch eine, aber das ist egal.
Oder die reden. Sei einfach ruhig. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute alles kommentieren.
Hallo? Ja, Mama, nee, ich kann gerade nicht ans Telefon gehen. Ich sitze im Kino. Nee, dann geh doch nicht ans Telefon. Musst du doch jetzt nicht sagen. Oder mach es einfach aus.
Ja, oder die zu ihrem Nebenmann alles kommentieren. So, oh, krasse Szene, oder? Ja. Oh, hast du es gesehen? Nee, aber das ist er doch nicht. Wo du denkst, das kannst du zu Hause machen, aber bitte nicht im Kino.
Ich glaube, ich weiß, was gleich passiert. Ja. Und dann denk ich so,
toll,
dann
behalte
es für dich. Ne? Ich weiß nicht. Zu Hause, wie guckst du da Serien? Was, also.
Auf der Couch eigentlich.
Ja?
Ganz entspannt. Aber ich bin jetzt auch nicht so die dann sich Popcorn selber zu Hause macht. Also
nein?
Nein, so ist es nicht. Das ist ein Kinoding. Aber wie gesagt, auf meinem iPad viel, weil ich das dann immer mitschleppe und da alles runtergeladen habe. Und das nicht so marathonmäßig, aber schon so 3-4 Folgen gucke ich mir dann schon hintereinander an. Jerks kann ich nicht aufhören. Wie lustig ist Jerks?
Ja, Jerks ist lustig, aber da muss ich sagen, ich muss ab einem bestimmten Punkt aufhören, weil mir das so weh tut innerlich. Also Jerks ist toll und Christian hat das wirklich auch großartig umgesetzt und vor allen Dingen mit Fari diese Art und Weise, wie die etwas Peinliches noch unangenehmer machen. Ne? Also das ist ja das Schlimmste eigentlich. Wenn du was guckst und denkst, oh Gott, bitte mach, und er macht es, die machen es noch schlimmer. Also deswegen, das ist zum Beispiel eine Serie, die kann ich nicht binge-watchen, weil ich das nicht ertrage. Das geht nicht mit meinem, mit meiner persönlichen, mit meinem Selbstwertgefühl. aber lachst du dann auch, schmeißt dich weg?
Ja, ich lache auch sehr laut. Und das ist auch immer schön, wenn man dann im Flieger sitzt und einfach laut lacht. Mich zerreißt es dann komplett. Oder ich weine wirklich sau emotional. Ich kann mich nicht zusammenreißen. Und wie du sagst, im Flieger ist es dann auch oft sehr unangenehm. Aber ich bin da so drin, ich kann dann einfach nicht, ich nehme das um mich rum gar nicht wahr.
Nee, darf man auch nicht. Also ich glaube, das ist ja auch beim Filme gucken. Das Schöne ist, wenn man sich, also das mag ich so gerne am Kino, dieses gemeinschaftlich Lachen. Also es gibt ja auch Szenen, die finde ich vielleicht nicht so witzig, aber dadurch, dass jemand anders lacht, werde ich angesteckt. Und das mag ich auch total gerne. Also das liebe ich am Kino.
Weißt du, was meine erste Kinoerfahrung war?
Nein!
Wo ich mich dran erinnere, wir hatten in Hofheim, also in einem kleinen Ort, ein Kino. Und meine Mutter hat mich mit meiner Freundin hingefahren, um Bibi Blocksberg zu gucken. Und es war aber so ein Kino, wo du erst durch ein Kino durchläufst, um ins nächste Kino zu kommen. So richtig oldschool.
Wie das heißt, aber in dem anderen Kino, durch das du durchgelaufen bist, ist ein Film schon gelaufen.
Genau, du musstest da durchlaufen. So, meine Eltern...
Am besten vor der Leinwand noch.
Nee, an der Seite vorbei. Auf jeden Fall haben mich meine Eltern da abgesetzt, uns beide, hier Popcorn gekauft, so toll, viel Spaß bei Bibi Blocksberg. Und irgendwann sind wir heimlich in den anderen Raum gegangen und da lief Titanic im Kino. Und dann haben wir einfach, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, also wirklich jung, haben wir Titanic geguckt, so mit offenstehenden Augen und dachten so, wow, und das erzählen wir niemanden. Haben uns einfach an die Seite gestellt und wirklich 1,5 Stunden Titanic geguckt und als wir dann rauskamen, ich konnte nie lügen. Das war einfach nicht mein Ding. Und meine Mutter dann so, und wie war Bibi Blocksberg? Und meine Freundin ganz cool, nö, war super, war auch richtig lustig. Und im Auto bin ich dann irgendwann in Tränen ausgebrochen und habe meiner Mutter gebeichtet, dass wir 1,5 Stunden Titanic geguckt haben. Und sie war so, das ist noch nicht für dich und das kannst du noch nicht gucken. Da war ja auch so eine Sexszene und wie der dann stirbt am Ende und so. Und das hat mich so mitgenommen. Wirklich, ich konnte es nicht verheimlichen.
Also zur Sexszene muss man sagen, Kate Winslet und Leo lieben sich im Auto und es gibt die berühmte Hand an der,
Scheibe.
An der Scheibe, die logischerweise durch die heiße, innige Zuneigung, die sich die beiden bekunden, ein bisschen beschlagen ist.
Ich weiß gar nicht, ob ich das kapiert habe damals, aber ich weiß noch, dass ich mich richtig geschämt habe und gedacht habe, ich muss das jetzt der
Mama
erzählen.
Aber es ist doch toll, dass du es gesagt hast. Bist du denn danach nochmal mit deiner Mutter reingegangen oder war das dann sozusagen das Erlebnis, dass hast du den Titanic nochmal gesehen?
Viele Male, ja.
Achso, okay. Also das ist auch ein Film, den du ganz toll findest.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist ein toller Film und der gehört zur, glaube ich, Filmgeschichte dazu, dass man den einfach hin und wieder mal geguckt hat und legendäre Szenen hat, aber es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh, ist einer meiner Lieblingsfilme.
Das ist zum Beispiel ein Film und ich weiß das noch ganz genau, ich habe mich darauf gefreut und dann war der Hype so groß, ne? Das war so, alle haben Titanic gesehen und gesagt, das ist das Größte aller Zeiten. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich, glaube ich, 7 Wochen oder 8 Wochen, also 2 Monate nach Start erst ins Kino gegangen bin.
Und wurdest du enttäuscht?
Nein, ich fand das schon bombastisch. Ne? Also ich fand das schon beeindruckend, dass Cameron gesagt hat, ich baue einfach mal so ein Schiff. Ne? Also der ist ja größenwahnsinnig, aber in seiner Art und Weise Filme zu machen, ist das ja beeindruckend. Und ich meine, der hat Terminator geschrieben, der hat Aliens 2 gemacht, der hat Avatar. Ich meine, der hat die erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschaffen, bis Avengers kam. Aber ich fand das schon beeindruckend. Ich fand Leo toll und auch Winslet und diese Liebe zum Detail. Und ich mag das ja gerne, wenn jemand mit ganz viel Leidenschaft beim Job dabei ist. Celine Dion und der Song gehen mir total auf den Sack. Ja. Bin ich ganz ehrlich, den Song ertrage ich nicht mehr.
Der wurde totgespielt.
Ja, und ich kann den auch nicht, ich kann den nicht hören. Und auch diese Szene, das ist ja eine ikonografische Szene, wenn die da vorne an der Reling stehen und sich umarmen. Aber da kriege ich Gänsehaut im Negativen. Ich finde es einen tollen Film. Und ich habe vor 2 Jahren habe ich dann mit James Cameron ein Interview führen dürfen. Und das war fantastisch.
Ja?
Ja, weil ich durfte schon echt tolle Leute, ne, so Spielberg und Lucas und sowas habe ich alles schon getroffen. Und Cameron gehört für mich auch, ne, mit Nolan und Fincher zu denen, die da wirklich etwas wahnsinnig Geiles geschaffen haben. Und der ist so fokussiert, ne, und der brennt so für das, was er macht. Ich meine, der hat ja auch technisch fürs Kino unfassbar viel geschaffen. Ob das jetzt die Special Effects und das alles, was er da gemacht hat mit Avatars, aber auch Kamera-Equipment. Und das finde ich schon toll. Aber um nochmal zurückzukommen, ich fand Titanic gut, aber es ist nicht das, was mich jetzt total umgenagelt hat. Ne? Also das ist kein Film, der bei mir in den Top 20 ist, Top 30.
Dafür ist es auch vielleicht, na gut, man muss nicht sagen, dass es zu lang her ist. Ich meine, es gibt auch wirklich alte Filme, die cool sind, aber nee.
Da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte von den Oscars, wo wir waren. Da war Kate Winslet irgendwann am roten Teppich und ich habe mit ihr gesprochen und die war total witzig und wir haben ganz viel gescherzt und sowas. Ich glaube, das war der Film, den sie danach mit Leo auch nochmal gedreht hat, weißt du, dieses Beziehungsdrama. Und dann habe ich aus Gag gefragt, ne, weil wir so gescherzt haben, ne, und wann dreht ihr Titanic 2? Und ich weiß noch, dass dann die Süddeutsche Zeitung, ne, und das ist immer so geil, ne, völlig aus dem Kontext das rausgerissen hat und dann, die schreiben ja auch gerne in einem verrissene Gädchen am roten Teppich, kann nix, und dann stand da, er fragt sogar Kate Winslet, ob es einen zweiten Teil von Titanic gibt. Er wusste noch nicht mal, dass die Titanic untergegangen ist.
Oh,
wo ich in wo du in dem Kontext, das kennst du ja auch, ne?
Ja.
Wo du in dem Kontext denkst, genau.
Danke dafür.
Danke dafür nochmal. Liebe Grüße. Tschüss, tschüss. Vivi, es gibt bei uns eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom.
Mhm.
Und du hast wirklich eine tolle Karriere hingelegt und hast eine großartige Karriere ja noch vor dir. Und ich würde gerne von dir wissen, was dir beim Erreichen deiner bisherigen Ziele am meisten geholfen hat? Gibt es da etwas?
Ich glaube, immer authentisch zu sein, immer man selbst zu sein, in sich reinzuhören, so sein eigenes Bauchgefühl zu befolgen. Meine Family und Freunde haben mir dabei geholfen, die mich immer irgendwie erden, mit denen ich über alles reden kann und so. Und einfach mal, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich überhaupt nicht verändert, seit ich diesen Job mache. Also 0,0. Können wahrscheinlich Außenstehende besser beurteilen, aber es ist wirklich so, dass alle Leute immer sagen, hä, du bist, also als wäre die Zeit nicht vergangen, bist wie du immer warst, so. Und ich glaube, ich habe einfach immer extrem an mich selbst geglaubt. Ich wusste im Inneren, irgendwann werde ich diesen Job machen und ich werde den gut machen und es wird schon alles kommen. So, und ich habe auf diese innere Stimme immer gehört und darauf so natürlich hingearbeitet und habe mir auch den Hintern aufgerissen, dass ich da jetzt bin, wo ich bin, sag ich mal. Aber ich hatte immer so eine innere Stimme, die mich ein bisschen geleitet hat. Das klingt vielleicht sehr esoterisch, aber es ist so.
Nee, überhaupt nicht. Aber hat diese innere Stimme dir denn auch manchmal, weil es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem, was man gerne möchte und wie schnell es dann auch geht. Hat dich diese innere Stimme denn ab und zu auch mal abgebremst im Sinne von, Vivi, nimm dir die Zeit, oder warst du immer jemand, der total gepusht hat? Weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was viele Leute nicht verstehen, dass ja Geduld auch etwas ist, was man in vielen Jobs auch braucht.
Total. Also Geduld lerne ich mit jedem Tag dazu,
okay.
Weil das nicht immer meine Stärke war. Aber also ich weiß noch, dass ich immer Lust darauf hatte, vor der Kamera zu stehen und zu moderieren und immer dachte, ich kann das. Und von außen war natürlich dann immer meine Familie, die gesagt hat, ja, du musst doch mal irgendwas machen, du musst doch mal einen Kurs machen oder mal ein Coaching oder mal so. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, nee, das kommt, das wird alles kommen. Und die hat immer gesagt, du kannst dich nicht darauf verlassen. Und dann habe ich gesagt, doch, weil ich irgendwie spüre, dass das kommt. Ich arbeite darauf hin, indem ich eine journalistische Ausbildung habe, ein Volo, hinter den Kulissen super viel Erfahrung gesammelt habe, zu drehen, zu schneiden, wie dieses ganze Business irgendwie funktioniert. Und es macht mir auch nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Aber irgendwie war was in mir drin, was gesagt hat, hey, hab die Geduld, es wird kommen. Und jetzt ist es immer noch so, dass manchmal ich natürlich gerne den oder den Job hätte, die oder die Show moderieren würde. Und dann klappt es nicht, aus was für Gründen auch immer. Und ich habe aber irgendwie dann gelernt, darauf zu vertrauen, dass es alles seinen Grund hat. Und dass es nicht die Show sein sollte, weil das vielleicht auch einfach nicht zu mir gepasst hätte oder nicht der richtige Weg gewesen wäre, aber dafür, die Tür geht zu, dafür geht eine andere auf. Also ich versuche extrem nach diesem Vertrau einfach drauf, du bist ein Glückskind, es kommt, wie es kommen soll und mach dir einfach nicht zu viel Gedanken.
Aber das habe ich schon immer an dir geschätzt, dass du da sehr positiv und immer optimistisch bleibst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja auch total schwierig. Gibt es einen Ratschlag, auf den du bisher oder in deiner bisherigen Karriere auch hättest verzichten können?
Ein Ratschlag, auf den ich hätte verzichten können.
Es gibt ja immer Leute, die einem versuchen zu suggerieren, was richtig und was falsch ist. Gab es da Personen, die zu dir gesagt haben, Vivi, nee, lass mal, mach mal nicht oder das ist nichts für dich. Also es gibt ja ganz viele Leute, die von außen immer glauben, deine Karriere und deinen Wunsch besser interpretieren und einschätzen zu können.
Ja, ich glaube, also es ist ja oft so, dass Leute sagen, ja und was kommt jetzt? Gibt's da, also natürlich ist man selber immer hungrig und sagt, also jetzt moderiere ich 2 mega erfolgreiche, coole Formate, fast daily, also weekly, sage ich mal, Tough und Red. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt brauche ich jetzt die riesen Samstagabendshow oder möchte ich meine Reportage drehen oder keine Ahnung, kriege ich jetzt ein Kind oder reise ich jetzt oder was mache ich? Und ich mag es nicht, wenn Leute von außen immer so sagen, ja, was kommt jetzt? Und was ist jetzt dein Plan? Wo ich immer denke, lass es doch mal flowen. So, es hört sich so bescheuert an, aber go with the flow. Es kommt schon alles, wie es kommen soll. Und wenn ich jetzt gerade Lust habe, das zu machen, dann mache ich jetzt einfach das. Und ich brauche nicht Leute von außen, die mir sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit Samstagabend? Oder willst du nicht mal einen Kinofilm drehen? Oder hey, brauchst du jetzt nicht eine Shampoo-Werbung? Also, weißt du, wie ich meine? So dieser, dass immer Leute denken, es muss weiter und weiter und weiter gehen. Und ich habe irgendwie im letzten Jahr jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch Corona, durch diesen Lockdown, durch dieses Ausgebremstsein, viel mehr zu Hause sein, nicht mehr so viel reisen, gemerkt so, hey, es ist so geil, was man hat und was man machen darf. Und ich habe das irgendwie viel mehr zu schätzen gelernt. Weil diese 3 Jahre oder fast 4, glaube ich jetzt, in denen ich moderiere, sind an mir vorbeigezogen. Und es kam immer eins mehr, eins mehr, eins mehr, eins mehr. Und hier Oscars und Topmodel-Finale und dies und das und jenes und coole Drehs, coole Menschen getroffen, immer auf Achse. Und das hat einen jetzt so ausgebremst, was aber sauschön war, weil man irgendwie so gemerkt hat, so hey, krass, was ich eigentlich in 4 Jahren erreicht habe und wie schön das ist. Und alles, was jetzt kommt, kommt Step by Step. Aber hör auf, Druck anzunehmen von außen, den du dir selber ja eigentlich gar nicht machst.
Das stimmt. Ich glaube, das ist immer dieses gesellschaftliche Problem höher, schneller, weiter, dass man dann von anderen Menschen auch zugetragen bekommt, ohne dass man die Zeit sich nimmt, auch mal zu reflektieren und mal sacken zu lassen, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Gibt es denn aber einen Ratschlag aus deinem Freundes- oder Familienkreis, der dir ganz besonders geholfen hat?
Ich glaube, es ist dieses, bleib du selbst, sei authentisch, versuch nicht, weiß ich nicht. So, wenn ich heute keine Lust habe, was auf Instagram zu posten, dann mache ich das nicht. Und wenn ich keine Lust habe, den und den Job anzunehmen, dann mache ich das nicht und ich bin immer ich. So, wenn ich mich selber im Fernsehen anschaue oder wenn ich mal nach Hause komme und dann läuft was Aufgezeichnetes von mir, kann ich immer mit einem Lachen im Gesicht mich selber sehen. Auch wenn ich mal Scheiße sag oder auch wenn ich mal was, keine Ahnung, mache, was vielleicht nicht so sein soll oder was vielleicht nicht in dem Moderationshandbuch steht, wie man was zu tun hat. Aber ich glaube, wenn man selbst bleibt, dann wird man immer Erfolg haben im Leben, weil man authentisch ist und die Leute einem das auch abkaufen. Ich versuche jetzt nicht hochgestochener zu reden, als ich kann oder mich in ein Thema, was mich vielleicht gar nicht interessiert, so wahnsinnig einzulesen, um da noch intelligenter rüberzukommen. Also ich glaube, einfach man selbst sein. Und das bleibt man nur durch gute Freunde, durch eine gute Base, gute Familie, die einem auch immer wieder den Spiegel vorhält und sagt so, hey, musst du sie zum Glück bei mir noch nicht, aber glaube ich auch mal in einer Situation, wo man sich vielleicht so oder so verhält, den Spiegel vorhält und sagt, hey, das bist doch nicht du, bleib doch mal du. Und das ist, wir leben jetzt zum Glück in einer Zeit gerade, wo das, glaube ich, auch gewertschätzt wird, dass es authentische Personen im Fernsehen gibt und nicht mehr die mit der schönen Föhnfrisur, die mit tollem Kostümchen da stehen und einen Text runterlabern, sondern die wollen Charaktere, die eigen sind und auch mal Scheiße sagen.
Das stimmt. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Gesundheit. Ich sitze hier mit Krücken und einem fetten Schuh.
Ja, musst du ganz kurz mal erzählen. Du hast dir einen Bänderriss zugezogen, weil du einen Flickflack machen wolltest.
Nee, ich bin tatsächlich, ich war in Köln wegen Genial daneben, war bei der Show Aufzeichnung und hatte noch eine Stunde Zeit, um Mittagessen zu gehen und bin sehr gehetzt durch die Stadt gelaufen, um eine Bowl zu finden, weil ich Lust auf eine Bowl hatte. Und bin umgeknickt, einfach an einem Gehweg. Der Bürgersteig war zu Ende und ich habe einen Schritt zurück gemacht, weil ich mich erschrocken habe und bin komplett umgeknickt und habe jetzt seit 6...
Hat's richtig schön geknallt?
Richtig laut. Und so geknirscht innerlich. Es war richtig ekelhaft.
Und dann, was hast du dann gemacht? Also kam jemand, dann hat dir geholfen oder hast du dann selber am Boden liegend, schreiend den Krankenwagen gerufen?
Nee, ich war wie in so einem Funktionsmodus, weil ich auch alleine war. Normal ist ja immer mein Manager dabei oder eine Freundin oder eine Visa oder wie auch immer, Visagistin. Und an dem Tag war ich tatsächlich ganz alleine. Und
ganz alleine in Köln?
Ganz alleine.
Die kleine Vivi.
Und bin aufgestanden und hab mir ein Taxi gerufen und bin ins Hotel zurück, bin dann voll im Modus, mein Papa ist ja Arzt, deswegen war ich voll im Modus, okay, ich muss einen Druckverband machen, ich brauche kühlen, ich muss den hochlegen, ich nehme Annika, ich mache dies, ich mache das, bin ins Zimmer, hab dann...
Hättest du das OP-Werkzeug gehabt, hättest du dich selber noch...
Können.
Genau, wie Rambo damals, hättest du dir das Bein selber aufgeschnitten, das Band gerade gezogen.
Genau. Nee, ich habe dann zu der Rezeptionistin gesagt, ob es okay wäre, wenn sie für mich in die Apotheke geht, hat die dann auch gemacht. Habe ich dann ein kleines Trinkgeld gegeben, die war mega nett und die hat mir dann alles, was ich brauchte, gebracht. Und dann habe ich mir das selber verarztet im Zimmer, hatte noch 20 Minuten Zeit zum Hochlegen und bin dann auf dem kaputten Fuß noch ins Studio gehumpelt, habe die Sendung gemacht, bin danach wieder zum Flughafen, über den ganzen Flughafen mit diesem Fuß und bin dann in München zum MRT und ja, seitdem habe ich einen Pneumowalker, nennt sich dieses...
Ein Pneumowalker?
Der heißt sieht aus wie so ein Astronautenschuh und Krücken seit 6 Wochen und langsam...
Ich hatte auch mal eine Bänderdehnung und das Schlimmste, und dann damals hat man die Beine immer noch, es gab keinen Pneumowalker, sondern da haben die Beine immer noch eingegipst, ja, ne, um die gerade zu halten. Und dann musste ich das Ding auch 6 Wochen tragen, die ganze Zeit auf Krücken. Mein Oberkörper in der Zeit ist gewachsen und ich habe mich obenrum gefühlt wie Rocky, aber mein Bein ist total verkümmert.
Ja, das ist bei mir, ne,
also
auch
die
so.
Muskulatur. Und das erste Mal ohne Gips, als die den abgemacht haben, da habe ich kontinuierlich mein Bein eingeschlafen. Also es hat die ganze Zeit gekribbelt, weil der Muskel nicht mehr da war.
Oh,
und das wieder zurückkriegen, das ist echt ätzend. Also ich hab Mitleid mit dir. Was ich
ist
aber
auch schön, dass du eine Maschine obenrum geworden bist. Das wünscht man sich als Frau auch, so ein breites Kreuz und breite Oberarme.
Nein, du bist...
Das ist, wenn du an so Pumpern vorbeiläufst, das ist lustig. Die sagen immer, grinsen einen an und sagen immer, gibt schöne Arme. Immer.
Echt?
Weil die genau, ja, immer. Ich bin schon an bestimmt 5 Männern vorbeigelaufen, die immer so rübergrinsen und sagen, gibt schöne Arme.
Wo
ich
wirklich?
Mir denk, leck mich, ich möchte keine. Ich meine,
ja, vor allen Dingen, anstatt irgendwie mal zu sagen, gute Besserung oder nee. Was ist passiert. Ey, das gibt schöne Arme,
ja,
Lady.
Wirklich so, wirklich. Aber meine Wade ist auch nicht mehr da.
Eine absurde Wahrnehmung der Situation dann, ne? Aber dann merkst du dann, wie die Leute auch ticken. Das ist ja völlig beknackt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt mal als väterlicher Kollege zu dir sagen, das ist natürlich Quatsch, ne? Dich selber zu versorgen, die Show zu machen, nach Hause zu fliegen und dann zum Arzt zu gehen.
Ja, aber ich dachte in dem Moment...
Das hat dir dein Vater bestimmt auch gesagt.
Ja, der hat gesagt, also kühlen und so, die erste halbe Stunde ist natürlich das Wichtigste, da musst du kühlen, der war auch
ja,
kaum
klar.
dick. Aber das hat mir keiner abgekauft. Alle haben gedacht, ich memm so rum. Und habe halt wahrscheinlich ein Band überdehnt. Und als ich dann aus dem MRT kam, war mein Mann und mein Vater sehr reumütig und haben dann so gesagt, ah, das ist ja wirklich eine Verletzung. Ah ja, okay. So, also ich hab
ja, aber weil wir Männer ja glauben, wir sind ja der Überzeugung, wir können alles einschätzen und können auch
ja,
alles.
Ja, Ferndiagnose.
Ne? Ja, eine Ferndiagnose. Vor allen Dingen, wir sind die größten Mem. Ne? Also
ja.
der Fingernagel knickt um und wir haben das Gefühl, wir müssen Gips und 6 Wochen gepflegt werden zu Hause. Geile Ferndiagnose. Kannst du beiden nochmal sagen. Das ist Quatsch.
Ja.
Und, ne? Also, die haben hoffentlich auch richtig was zu hören gekriegt im Nachhinein.
Ja, haben sie. Jetzt werden sie eingespannt. All day long.
Ja, siehste. Was bedeutet für dich Erfolg? Also dazu muss ich eine Sache sagen. Das finde ich total spannend. Das wusste ich nämlich nicht. 2016 bist du zur schönsten Moderatorin des Magazins Playboys Deutschlands gewählt worden.
Ja, genau.
Nein,
das war ein Ritterschlag.
Nein, ich finde das so, also was heißt witzig, aber also jetzt mal aus dem Kontext rausgerissen.
Das hat mir schon geschmeichelt.
Ja, natürlich, aber was bedeutet für dich denn Erfolg? Also was ist für dich Erfolg?
Also Erfolg ist für mich nicht zur schönsten Moderatorin Deutschlands gewählt zu werden. Nein, hat mir sehr geschmeichelt, war auch total nett. Aber Erfolg bedeutet für mich... Also in erster Linie glücklich sein, das machen dürfen, was mir Spaß macht, worauf ich, worin ich auch gut bin, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, die schönen Side-Effects sind natürlich, dass man nicht mehr wie im Studium jeden Cent umdrehen muss und sich dreimal überlegt, ob man diesen Monat im Biomarkt einkaufen kann oder doch nur bei Lidl. So, es ist jetzt dramatisch gesagt, aber natürlich habe ich auch irgendwann mal studiert und eine Ausbildung gemacht und da hatte ich jetzt nicht... Da musste ich nicht darüber nachdenken. Das ist jetzt natürlich, da musste ich darüber nachdenken. Und jetzt muss ich es nicht mehr. Und das ist natürlich schön. Aber es ist jetzt für mich nicht Erfolg, dass ich jetzt Geld auf den Kopf hau und völlig durchdrehe. Einfach glücklich sein, ein schönes Umfeld haben, Freunde, Familie, die einen lieben, die einen supporten und das machen können, worauf ich Lust habe. Einfach. Und vielleicht auch eine Stimme zu haben. Hupala, jetzt habe ich hier gerade das Mikro fast umgeworfen. Eine Stimme zu haben, ja, mitteilen zu können und viele Leute erreichen zu können damit. Und das ist schön.
Ist denn beruflicher und privater Erfolg für dich ein und dasselbe? Also vermengt sich das? Oder gibt es die Vivi, die beruflich Erfolg haben möchte und privat, also das Glücklichsein, was du gerade beschrieben hast, das geht ja manchmal ineinander über, logischerweise. Dass wenn du, also logischerweise beeinflusst der Job das Leben und unser Leben den Job. Kannst du das trennen oder ist das beides für dich, das, also gehört das zusammen?
Ich glaube, ich kann nur beruflich erfolgreich sein, wenn ich privat glücklich bin. Also die Tatsache, dass ich einen tollen Mann an meiner Seite habe und eine tolle Familie und tolle Freunde.
Sehr tollen Mann.
Ja, die beeinflusst mein Glücklichsein im Job und mein Erfolgreichsein im Job, weil ich ganz anders daran gehe. Du gehst, glaube ich, mit einer Gelassenheit daran, nicht so eine Verbissenheit, weil du einfach auch denkst, hey, no matter what, ich habe jemanden, der mich auffängt oder ich habe eine ganze Bagage, die mich auffängt. Und wenn das irgendwann nicht mehr ist, dann ist was anderes so. Und ich habe nie Angst zu fallen, weil ich immer weiß, da ist ein Background und der macht mich super happy und dadurch gehe ich mit einem Strahlen in meinen Job und bin auch, glaube ich, einfach besser im Job. Deswegen glaube
ich. Und es ist auch sekundär dann, ne?
Ja, es ist alles.
Also, weil die lieben dich ja nicht für das, was du bist on camera, sondern die lieben dich ja für das, was du bist so. Und das, genau, finde ich, ist das Spannende, ne?
Ja.
Also das ist ja bei meinen Freunden und bei meiner Familie auch so, dass denen das am Ende Latte ist, ne? Und die wissen ja auch meine Makel und die wissen auch meine guten Seiten und ich glaube, das ist das Allerwichtigste,
ja,
am Ende des Tages. Wenn du nur noch einen Job machen dürftest, welcher wäre das und warum? Was würdest du gerne machen? Wenn du noch einen Job ausüben dürftest, eine Moderation, eine Gala, eine Fernsehshow, einen Auftritt?
Gute Frage. Noch einen Job. Ich glaube, ich würde eine coole Reportage drehen. Also ich bin auch ein totaler Fan von, also nochmal zurück. Ich glaube, Reportagen sind so das, was mich noch am ehesten auch ein bisschen zurückerinnert an meine Zeit hinter der Kamera. Ich fand das Recherchieren toll, sich ein Thema raussuchen und dann rausgehen und drehen. Und wenn ich das vor der Kamera machen würde, also ein Thema zum Beispiel was Investigatives oder zu sagen, hey, wir beleuchten mal vielleicht so ein bisschen so wie Thilo, Kollege von uns, Thilo Mischke, beleuchten wir andere Sachen. Wir beleuchten Themen, die vielleicht frauenrelevant sind, die ich mehr umsetzen kann oder wo sich eine Frau mir gegenüber mehr öffnet als jetzt einem Mann. Also beispielsweise, keine Ahnung, Essstörungen, Einfluss von Social Media, weißt du, so solche Themen, die irgendwie gesellschaftsrelevant sind, die man mal anders beleuchten kann. Und darauf hätte ich mal Lust, so eine investigative Reportage drehen, ganz nah dran sein, mittendrin sein, vielleicht auch mit ausprobieren oder was miterleben am eigenen Leib und dann über Wochen lang irgendwo hinreisen und tolle Sachen drehen.
Schön, aber das ist da, ja, aber das ist ja dann auch, was du vorhin angesprochen hast, ja dann auch die Evolution deiner Karriere. Das ist sozusagen dein Glücksmoment der Zukunft und sagst, du bist ein Glückskind und irgendwann kommst du da vielleicht auch hin.
Vielleicht, ja.
Aber es ist ein schöner Wunsch, finde ich auch toll. Also ich mag den Umgang mit Menschen auch gerne und ich finde es auch spannend, wenn die einem was erzählen und wenn man da seine persönliche Meinung und Erfahrung auch mit reinbringen kann.
Und so Themen ins Fernsehen bringt beispielsweise oder auf die Leinwand, die vielleicht sonst nicht so Beachtung finden, wie jetzt Inklusion, Menschen mit Behinderung, wie auch immer. Einfach was Themen sind, die man eigentlich mal gern beleuchten würde.
Da bin ich gespannt, was da noch kommt bei dir. Vivi, das Schöne ist, du kannst, also du sprichst logischerweise Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
Ja, Spanisch verstehe ich viel.
Okay, aber das Beste dann ist, du kannst sehr schön unterschiedliche Dialekte nachmachen im Deutschen.
Also, Schwäbisch kann ich sehr
gut.
Ja,
genau. Aber ich habe jetzt Folgendes für dich. Ich gebe dir immer großartige Sätze aus der Filmhistorie und ich möchte gern, dass du sie im Schwäbischen oder in irgendeinem anderen deutschen Dialekt neu interpretierst.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dirty Dancing aus dem Jahre 87. Ich habe eine Wassermelone getragen.
Boah. Ich habe eine Wassermelone getragen. Steven, weißt du noch, gestern habe ich eine Wassermelone getragen. Weißt du, wohin? Nach Haus. Kommst mit? Super klasse. Ich kann nicht so, wenn das nur so ein kurzer Satz ist, die haben immer so schöne Redewendungen.
Ja, dann mach, nee, du kannst es ja auch gerne neu, also du kannst
neu
gerne,
interpretieren.
Ja, neu
ich
interpretieren.
Ich habe eine Wassermelone getragen.
Nee, aber das war doch schon sehr schön. Ich gebe dir noch einen.
Ja, gib mir noch einen.
Der ist auch sehr kurz. E.T. 82, nach Hause telefonieren.
Nach Hause telefonieren? Da kann man nicht so viel Dialekt reinbringen in nach Hause telefoniere.
Ja, aber du kannst ja
heimtelefoniere.
Heimtelefoniere, aber du kannst ja trotzdem die Situation umschreiben.
Ah ja, klar, weißt du, da sitze ich da, nehme mir eine Hörer in der Hand und dann rufe ich mein telefoniere ein bisschen nach Haus. Das ist schwierig, weißt du, weil das ist so eine kurze Situation, da kann ich ganz schwer was neu interpretiere. Aber telefoniere an sich ist super klasse. Ich telefoniere total gern mit meinen Eltern, mit meinen Freunden und
IT auch. Hat ja, er auch gerne, deswegen wollte er auch nach Hause telefonieren. Okay, ein letzter Satz noch, auch wieder großartiges Zitat aus Der Pate, aus meinem Geburtsjahr 1998, nein, 72. Ich habe ihm mal ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann.
Oh Gott. Ja, bleibe ich noch ein bisschen bei Schwäbisch. Weißt du, Herr Nimm, ein Angebot, weiß ich gar nicht, ob es da ein anderes Wort ist. Das Schöne ist, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, dann der Schwiegervater sozusagen, der ist so Urschwabe und manchmal haut der Wörter raus, wo ich mir denke, was könnte das heißen? Und auf der Rückfahrt denke ich dann, wie geil, das war genau, das war so ein Wort, was so was komplett anderes bedeutet. Also ich kenne es nur von
Nimm mal ein Beispiel.
Jetzt zum Beispiel bei uns im Schwarzwald ist eine Decke ein Teppich. Also du sitzt dann bei Leuten beim Essen, dann sagt jemand, brauchst du Teppich? Und dann denkst du so, nein, ich brauche keinen Teppich. Ich habe einen Teppich zu Hause und das ist dann, brauchst du eine Decke, ist dir kalt. Oder Feldsalat ist bei uns im Badischen Sonnewirbelesalat.
Was?
Sonnewirbelesalat. Und dann sitzt du da oder Gurke heißt Guckummere. Und so, das sind so Wörter, wo du denkst, wow, wer hat sich das ausgedacht? Und sowas finde ich bei Schwäbisch, da bin ich noch so am Aufsaugen, weil ich eben die Schwiegereltern da in der Schwabenregion habe. Und das finde ich so cool, da könnte ich den ganzen Tag zuhören. Aber ich habe ihnen ein Angebot
stell dir mal vor, der Pate hätte dir ein Angebot gemacht, einen Teppich zu nehmen, während du eine Gurke isst, mit im Feldsalat.
Sei, Hanoi, das kann ich nicht annehmen. Das geht nicht.
Das geht nicht.
Selles Angebot, das ist nichts für mich. Nee.
Aber bist du denn jemand, der darauf hört, der sich freut, wenn Leute im Dialekt sprechen?
Nur wenn sie es abschalten können. Also, was heißt, Family und Freunde finde ich sau witzig. Ich habe auch meine Stylistin ist eine Urbayerin und die kann normal reden, aber die kann auch richtig bayerisch auspacken und das liebe ich.
Kannst du richtig bayerisch sprechen?
Nee, gar nicht. Ich finde bayerisch super schwer und da würde ich mich jetzt nur blamieren. Das kann ich nicht. Ich kann mit meinen Eltern so ein bisschen, also Papa wohnt ja in der Frankfurt-Region, da kann ich so ein bisschen hessisch babbeln, aber das fällt mir auch leichter, wenn ich dort bin. Ösi würde ich gern können. Ossi-Akzent kann ich leider auch nicht so, aber Schwäbisch fällt mir irgendwie leicht. Das ist so, geht
aber
so in die bayerische Richtung.
Aber bist du denn auch jemand, der... es gibt ja so Menschen, die reden dann mit dir in einem schwäbischen Dialekt oder in einem sächsischen und dann redest du genauso mit denen.
Bisschen,
so,
ja.
Passiert dir das? Also dann verfällst du auch ins Schwäbische?
Man passt sich so an. Also man sagt dann auch so weisch und häsch und dann sagst du nicht, wir gehen ins Büro, sondern dann sagt man, kommst du noch ins Büro? Also die Betonung
Büro.
Ist anders.
Ja, genau.
Oder der BH, weißt du, trägst du heute ein BH oder ein BH? Das ist so
BH.
Ein BH. So, du fängst dann schon an mitzumachen, aber ich muss mich dann zwingen, dass ich das zu Hause wieder aufhöre.
Kannst du das direkt automatisch?
Ja, kann ich schon. Also ich rede eigentlich schon Hochdeutsch, aber hin und
aber
wieder
rutscht mir einer raus. Ist dir das nicht unangenehm, wenn du da reinrutscht in so einen Dialekt und mit denen genauso plauderst? Also merken die das oder freuen die sich dann und sagen so, ey, die
Vivi,
von
uns.
Die Vivi gehört zu uns.
Nee, ich glaube, die merken das kaum. Also dieses Weisch und Hasch und Komsch, so das passiert mir manchmal einfach. Das ist dann schon fast natürlich.
Aber hast du sehr schön gemacht. Eingangs habe ich ja gesagt, mit 15 Jahren hast du bei Germany's Next Topmodel Teil mitgemacht.
Ja.
Erzähl noch mal ganz kurz, wie, also das ist ja eine viel gescholtene Show, aber eine immer noch sehr erfolgreiche Show. Und es gibt genügend junge Damen, die da gerne daran teilnehmen möchten und auch dabei sind und sich bewerben. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich war mit meinen Eltern im Europapark
Europapark Rust.
Genau, weil wir da in der Nähe gewohnt haben. Und das war so unser Sonntagsausflugsziel. Wir hatten auch Jahreskarten. Es war richtig cool. Also es war für uns unser Spaziergang am Sonntag war im Europapark.
Ey, wie cool. Und ich kann mich deine Eltern nicht mal irgendwie mitnehmen dahin.
Ja, die haben keine Jahreskarten mehr. Aber sie nehmen dich, ich nehme dich mal mit.
Wir gehen mal bitte zusammen. Ja, ja?
Das ist richtig lustig, ja. Auch im Erwachsenenalter.
Ich stehe total drauf. Ich war jetzt gerade im Heidepark Soltau nach Ewigkeiten wieder.
Da war ich noch nie.
Ey, und ich habe mir die Achterbahn angeguckt. Ich habe nur gedacht, what the heck ist da los? Ne? Also ich kann nicht mal mehr schaukeln, aber die Achterbahn habe ich gemacht. Wahnsinn. Ey, und ich liebe das ja, wenn so Geschichten dahinter entstehen. Ne? Wenn so der Kolossus und dann fährst du so ein brennendes Maul. Oh, da geht bei mir das Herz auf. Ne? Pirates of the Caribbean ist ja einer meiner absoluten favorite rides of all time in den Disneyland Parks.
Da war ich auch noch nie.
Was?
Ich war als Kind im Disneyland, aber nicht mehr als erwachsener Mensch.
Ich war,
das muss ich machen.
Ich zähle mal zusammen, also Disney World, ich habe ja ganz lange auch hier die Disney Filmparade und die Magic Moments und sowas gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, und das ist mir jetzt peinlich, das zu sagen, aber bestimmt schon ein Jahr lang zusammengezählt in Disney Parks verbracht.
Geil.
Ich war sogar mal 6 Wochen am Stück in Disney World. Das war da ein bisschen zu viel.
Oh Gott.
Weil und vor allen Dingen wir durften, das Problem ist, alle denken immer, das ist total nett. Also es ist ja, wenn der Park zumacht, startet der Park ja in einer anderen Art und Weise. Ne? Dann wird alles neu gestrichen, sauber gemacht. Der lebt ja weiter. Also da sind nur keine Gäste drin. Und dann haben wir einen Abend mal gedreht vor It's a Small World. Ne? Kennst du? It's a Small World After... Oh, kennst du nicht?
Nee.
Egal, so ein Ride. Und dann lief dieser Song in Dauerschleife für die 12 Stunden, die wir da gedreht haben. Danach habe ich gedacht, ich ertränke mich selber in dem kleinen Brunnen im Magic Kingdom.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Egal, aber das war eigentlich die Frage. Du bist
genau, ich war im Europapark mit meinen Eltern und wir sind da spazieren gegangen und die haben da gecastet für Germany's Next Topmodel. Und ich bin da mehr oder weniger von einem Scout, der da rumgelaufen ist, angesprochen worden. Hey, bist du auch deswegen hier? Hab ich gesagt, nee, wusste ich gar nicht, dass das hier ist. Und dann, ja, komm doch mal mit rüber, mach doch mal mit, so ungefähr. Und klar, fand ich damals Germany's Next Topmodel cool. Ich habe es mit meiner Mutter immer geguckt und da war so zu meiner Mama, soll ich das machen oder nicht? Ja, komm, mach doch mal. Und dann musste man da so auf und ablaufen und keine Ahnung, kurz was über sich erzählen. Und das war's. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, 2 oder 3 Wochen später kam ein Brief nach Hause mit...
Von Heidi?
Ja, von Heidi. Ein Brief mit Heidi Klum hat sich für dich entschieden. Du bist unter den letzten 100.
Boah!
Und das war so, wow, okay, krass. Und dann war natürlich Aufregung. Und das war spannend in dem Moment. Und ich dachte mir, okay, cool, das zieh ich jetzt, mache ich jetzt mal mit. Warum auch nicht? Ist doch witzig. Ich war damals erst 15. Habe erzählt, ich war 16. Das schneiden wir vielleicht danach raus. Nein, auf jeden Fall war ich erst 15.
Das verjährt.
Aber
du hast davon gesagt, du erzählst immer die Wahrheit.
Ja, deswegen ist
hast du dann auch gesagt, ich habe damals Titanic geguckt, schnapp in die Vlogsberg und ich bin erst 15. Nein.
Nee, aber meine Mama hat sozusagen mitgeflunkert. Wir waren ein Team.
Sehr gut.
Und dann, ja, dann bin ich dahin. Da waren meine Eltern gerade im Urlaub und das war in Dortmund. Und dann habe ich da mitgemacht und es war praktisch noch eine Folge. Also ich war 3 Tage dort und das war total crazy, weil ich da laufen musste auf dem Laufsteg und ich war ja eigentlich eh zu klein. Ich bin ja viel zu klein für ein Model, 1,70. Du musst ja mindestens 1,74 sein. Und
ja,
ich war da auch eine der kleinsten. War aber nicht schlimm, es war einfach eine krasse Erfahrung. Super aufregend. Meine Oma war dabei, weil meine Eltern im Urlaub waren. Die hat mich da unterstützt.
Und hast du Heidi denn auch getroffen?
Ja, ich bin einmal praktisch vor ihr auf dem Laufsteg gelaufen. Und das war diese Staffel, wo man im Dortmund-Stadion durchs Fußballstadion in Bikini laufen musste.
Warte mal, ich überlege gerade, ob ich die gesehen habe. Nein.
Nein? Auf jeden Fall war es verrückt, weil mit 15 allein schon ein Bikini anzuhaben war so... Oh,
also ihr musstet im vollen Dortmund...
Im vollen Dortmund-Stadion während einem Spiel...
Vor der Wand.
Übers Feld.
Ja, aber man nennt doch diese Tribüne die Wand.
Ja,
die Dortmunder.
Genau.
Oh Gott.
Und natürlich hatte keiner von diesen Fußballfans Bock auf irgendwie 20 oder 30 Mädels im Bikini, die dann da übers Feld laufen. Und es war schrecklich. Für mich war es wirklich so, dass
haben die euch ausgebuht, oder?
Auch. Manche haben gejubelt, manche haben gebuht. Aber das war so, es war total verrückt, weil du vor so vielen Menschen warst, aber... Ich war noch viel zu jung. Das war alles viel zu viel für mich so. Und dann bin ich ausgeschieden praktisch mit den ganzen Mädels. Ich glaube, es waren 10 Stück, die auf einmal ausgeschieden sind. Und die anderen 15 sind dann nach L.A. geflogen. Und es war völlig okay. Also natürlich hat mir das Spaß gemacht. Und nach wie vor finde ich es eine coole Show. Und alles super.
Wer hat denn die Staffel gewonnen?
Barbara.
Barbara Meyer.
Barbara Meyer. Aber ich hätte am Flughafen, wäre es da spätestens aufgefallen, dass ich erst 15 bin. Ich habe auch von meiner Schule keine Erlaubnis gehabt. Also ich hätte das Jahr wiederholen müssen, worauf ich auch nicht so Lust gehabt habe. Und es war besser so. Ich war viel zu jung und schüchtern und das wäre überhaupt nichts für mich gewesen. Aber es war super spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie funktioniert Fernsehen, mal einfach da so reinzurutschen. Und ja, das war cool. Aber es wird oft so geschrieben in Zeitschriften, dass das meine erste Erfahrung war im Fernsehen und dass ich deswegen zum Fernsehen wollte und das stimmt nicht. Also ich bin
dann... Du
kannst
dich jetzt aufklären.
Ja, ich bin dann zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht und habe dann gedacht, was könnte ich denn mal studieren?
Aber ich dachte, du wolltest eigentlich ursprünglich auch mal Tierärztin werden.
Das auch, ja. Das auch.
Okay,
alles
und
mit
das,
Tieren.
Alles mit, warum deine große Liebe zu Tieren? Woher kommt die?
Weiß ich nicht. Ich liebe Hunde. Abgöttisch. Ich glaube, ich war im ersten Leben ein Hund. Und ein Straßenköter.
Was denn für
einer? Ich habe eine Connection zu
Also ein dreckiger Straßenköter, so einer, der überall und hier die Randale macht? Oder?
Nee, ein cooler. So ein schlauer, der so rumrennt und das Leben meistert.
Ein Mischling?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Nein, aber ich liebe Tiere und Hunde. Ich kann aber kein Blut sehen. Deswegen war das mit dem Tierarzt werden relativ schnell verworfen. Aber ich habe mein Abi gemacht. Mein Studium war so, hey, was kannst du mal studieren? Ja, irgendwas mit Medien. Läuft. Und im Studium habe ich dann einen guten Freund von mir kennengelernt, der lustigerweise jetzt mein Chef bei Red ist, der mir erzählt hat, hey, ich mache ein Praktikum bei Red im Studium. Und dann habe ich gesagt, Red, geil, das gucke ich mal mit meiner Mama, voll cool. Ja, ich gehe auch, bewerbe mich da auch mal. Und aus einem Praktikum wurde ein Volontariat, eine Ausbildung, wie auch immer. Und dann bin ich bei Red gelandet. Aber das hatte überhaupt 0,0 mit Topmodel zu tun. Das war eine Erfahrung mit 15, cool abgehakt, aber das eine.
Ich glaube auch, dass mit 15, ne? Logischerweise so viele Einflüsse auf einen einplattern. Ich war mit 15 im Highschool-Austauschjahr in Virginia. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich mich zum ersten Mal so selber gefunden. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist ja so die Phase, wo du erst so ein bisschen so dir selber vertraust und so ungefähr weißt, was. Deswegen, also das ist. Hast du denn jemals Heidi getroffen und dir das mal gesagt?
Also ich habe sie oft getroffen, ich habe sie auch schon ein paar Mal interviewt, aber ich weiß immer nicht, ob sie da den Zusammenhang noch so sieht. Vielleicht schon, aber wir haben da jetzt so nie drüber geredet. Aber wenn ich sie treffe, ist sie immer mega nett zu mir und ich bin ja auch oft beim Topmodel-Finale dann vor Ort live und so, aber wir haben nie darüber gesprochen. Nee, es war ja auch nur eine Folge im Fernsehen, also wenn man sich
ja,
mal
trotzdem,
so denkt.
Ja, trotzdem, aber das ist ja was Nettes, ne?
Ja,
also
total.
Wenn man, wie sich da der Kreis schließt.
Ja.
Genau, und dann hast du auf jeden Fall von der Pike auf sozusagen alles hinter den Kulissen gelernt und auch geguckt. Und dann gab's ja, was ich ja auch schön finde, ein internes Casting, glaube ich, bei ProSieben, ne?
Genau, ja. Das war, irgendwann habe ich mal meinem Chef und so ein bisschen Mentor bei Red, der Marco, gesagt, dass ich da Lust drauf hätte und der hat mich dann eigentlich gepusht. Der hat dann gesagt, komm, mach mal ein internes Casting, ich schick dich dahin. Da waren ein paar Leute, glaube ich, die im Sender gearbeitet haben und die da Lust drauf gehabt hätten. Und dann bin ich dahin und ja, habe da was moderiert und so ein bisschen mich vorgestellt, auch mit meinen Dialekten so ein bisschen irgendwas erzählt. Und dann lief das alles so ein bisschen hinter den Kulissen. Ich habe das gar nicht so bewusst mitgenommen, was da diskutiert wurde. Und also ich habe ein Feedback bekommen von ihm, dass es gut lief. Und irgendwann kam dann der Tag aller Tage, wo dann der Chef von TAF angerufen hat und gesagt hat, ja, kommst mal kurz rüber ins Büro. Und dann stand ich da in der Tür und dann so, hey, hast du Bock, ab nächster Woche TAF zu moderieren? Und es war so, wer bitte?
Meinst du mich?
Ich oder die Person, die hinter mir steht? So, und da hatte ich ja noch nie davor moderiert. Es war total spannend. Dann habe ich danach direkt auch Red angefangen und ja, voll ins kalte Wasser gehüpft, aber.
Was hast du denn an dem Tag gemacht, als sie dir das erzählt haben? Also, was hast Freund, Mann, Eltern, was war das für dich für ein Moment?
Erstmal war ich so nur mit mir selbst und war so, oh mein Gott, ich kann das alles nicht glauben. Was passiert hier? Und dann habe ich natürlich meine Eltern angerufen, geheult im Auto und dachte so, oh, das ist so aufregend alles und kann ich das? Dann kommt natürlich auch, nach der Freude kommt direkt die Angst, die Panik, wo du so denkst, oh Gott, ich kann das doch überhaupt nicht. Und ich habe dann mal meine Coach-Frau sozusagen, also Moderationscoach, mit der bin ich ein paar Mal dann so Sachen durchgegangen. Wie steht man? Wie hält man eine Moderationskarte? Gibt's Atemübungen? Also so völlig von null angefangen, aber das war gefühlt eine Woche, bevor ich dann angefangen habe, diese Sendung zu moderieren. Und klar, super aufregend, aber mega happy. Und mit jeder Sendung wirst du ja sicherer. Und Das ist einfach ein Adrenalinstoß, der da ausgestoßen wird, wenn man da steht. Das, ich meine, keiner weiß das besser als du. Es macht einfach so viel Spaß.
Ja, es macht großartig. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin dafür auch echt immer wieder dankbar und erstaunt, was man da machen darf. Neben dem, sag ich mal, neben deiner Einstellung zur Authentizität und, sag ich mal, dem Glücksgefühl, bist du ja auch sehr diszipliniert. Hat das was damit zu tun, dass du auch lange Zeit Ballett gemacht hast? Das ist ja, sag ich mal, von allen Sportarten die Sportart, die am präzisesten ausgeübt werden muss und die mit ganz viel Training. Meine Tante ist eine großartige Balletttänzerin, jahrelange Ballettlehrerin gewesen. Und ich weiß einfach, wie diszipliniert die ist, wie die im hohen Alter einfach auch noch so eine unfassbare Haltung hat und auch ihren Körper komplett unter Kontrolle. Ist das auch, glaubst du, was damit reinspielt?
Vielleicht, ja. Also ich hatte auch immer, meine Eltern haben da auch schon eine Rolle gespielt, dass es immer darum ging, zu lernen, vorbereitet zu sein. Ich war jetzt nie die Einserschülerin, die stundenlang zu Hause saß und gelernt hat.
Auch nicht.
Ich habe ein solides Abi geschrieben und es war auch alles okay, aber ich habe das immer so alles in Eigenregie gemacht. Ich musste jetzt nicht mit meinen Eltern oder mit Nachhilfelehrern lernen. Ich habe halt immer so das Beste draus gemacht, aber ich war irgendwie schon immer diszipliniert. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch von meinen Eltern und Großeltern so mit eingeflossen und vielleicht auch durch das Ballett, was ich ja echt 12 Jahre gemacht habe. Ich habe dann leider vorm Abi aufgehört, weil das mir alles zu viel wurde und Spitze konnte ich nicht tanzen, weil ich so immer Fußschmerzen hatte, wie auch immer. Aber ja, vielleicht. Also für mich ist es wirklich, ich würde nie irgendwo hingehen unvorbereitet. Das kann ich nicht, da würde ich mich schämen in Grund und Boden. Also wenn ich jemanden interviewe, dann beschäftige ich mich locker 2 Stunden davor mit der Vita, überlege mir, was könnte ich denn fragen. Wenn ich eine Sendung habe, bin ich noch nie zu spät gekommen oder noch nie, weiß ich nicht, unvorbereitet irgendwo reingegangen. Das, ich finde, das bin ich so dieser Branche auch schuldig. Also so, das ist mein Job und den mache ich gut und den mache ich mit Spaß und ich habe die Chance, diesen geilen Job auszuüben. Aber ich will vorbereitet sein. Und du kannst auch viel mehr du sein und authentischer und lustiger und im Moment sein, wenn du vorbereitet bist.
Also definitiv. Also vor allen Dingen kannst du dich dann lockerer, entspannter fallen lassen in die Situation, weil du weißt, du kennst sozusagen die Grundlagen dessen, was da passiert. Gibt's denn aber, hast du dir denn zum Beispiel Black Swan dann auch angeguckt, den Oscar-Film von Natalie Portman? Sind das dann, also wo es ja um Ballett geht, oder guckst du dir Step Up, die ganzen Tanzfilme an? Ist das auch etwas, wo du dann nochmal so ein bisschen den Trigger kriegst von dem, was du früher geliebt hast und gemocht hast?
Kennst du Center Stage?
Center Stage kenne ich nicht.
Das war auch so ein Ballettfilm, als ich jung war. Der war richtig cool, fand ich. Aber Black Swan habe ich auch gesehen. Klar.
Der ist ja jetzt, also Black Swan ist jetzt ja nicht unbedingt einer, der dich motiviert, danach Ballett zu tanzen, aber.
Nee, aber doch, gucke ich mir gerne an. Also es triggert mich schon immer wieder, dass ich sage, oh, soll ich mal wieder anfangen? Ich weiß noch, ich habe vor 4, 5 Jahren mal eine Ballettstunde wieder genommen und bin da rausgegangen und habe gedacht, scheiße. Du hast halt keinen Muskel mehr im Körper, wo der mal war. Du hast die Haltung nicht mehr. Dein Körper verliert einfach so an Körperspannung. Und ich habe natürlich direkt gedacht, nee, ich kann nicht einen Anfängerkurs. Ich habe 12 Jahre Ballett getanzt. Stell ich mich jetzt da mit den Profis hin, so ungefähr. Und ich bin kläglich gescheitert und bin da raus und war so deprimiert und dachte mir so, oh Gott, du musst halt wieder mit Kindern tanzen. Du kannst jetzt nicht da stehen. Das geht einfach nicht. Und bei Ballett brauchst du wirklich, wie du sagst, Disziplin. Und ja, ich bin dann nicht mehr in so eine Schule gegangen. Ich habe mich so geschämt, dachte mir, nee, da gehe ich nie wieder hin.
Ist ja nicht dramatisch, ne? Also wenn ich mich dran zurückerinnere, was ich körperlich früher konnte, dann weiß ich, dass ich, also
ja,
die Zeit vergeht halt ein bisschen. Aber das ist auch ein Genre, das du magst im Kino.
Doch.
Ich finde das auch schön. Das sind ja meistens diese From Zero to Hero Geschichten, ne? Also sagen wir, in der Struktur einfach, aber trotzdem immer wieder klar. Es gibt ja immer die anfänglichen Zweifel, dann die Liebesgeschichte oder der Mentor oder die Mentoren und dann am Ende dann dieses Overcome your worst feelings und fears. Ich finde das auch toll.
Aber ich gucke das tatsächlich gerne, also ich liebe Doku-Serien und da gucke ich dann eher so, weißt du, so wahre Geschichten. Also
ja, da gibt es eine ganz tolle Serie, Becoming heißt die. Die kann ich dir nur empfehlen auf Disney+.
Von Michelle, nee, Becoming?
Nee, das ist Michelle Obama.
Ja, auch
aber es gibt eine Serie bei Disney Plus, die ist wirklich großartig. Da lernst du sozusagen Prominente kennen über die Gespräche mit Freunden und Familie und vor allen Dingen die Reise zurück, sag ich mal, in die Vergangenheit, in die Heimatstadt und Lehrer und sowas. Und das finde ich immer ganz spannend zu sehen, woher kommen die, ne? Also es gibt ja, wenn man sein eigenes Leben nochmal im Nachhinein so ein bisschen analysiert und sich anguckt, gibt es ja so Stepping Stones. Es gibt ja immer so bestimmte Lehrer, Personen, die man getroffen hat über die Jahre, die in irgendeiner Art und Weise einem ja Dinge mitgegeben haben oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und so ein bisschen unter den Flügel genommen haben. Mein allererster Fernsehjob bei TAF am Sonntag damals, dem verdanke ich immer noch einem, dem CVD damals, Hans-Wolfgang Friede, der an mich geglaubt hat, der mich gepusht hat, das zu machen. Dafür bin ich ihm Ewigkeiten dankbar. Shelby Taylor, Casting-Agent bei MTV, hat mich damals zu MTV geholt. Nicht als Moderator, weil er gesagt hat, das wird nichts mit dir, aber als Redakteur. Also es gab immer wieder Leute, das ist ja bei dir auch so, wie die Menschen, die wir ja beide kennen aus der TAF-Redaktion und Redaktion, die einfach dann glauben. Und das finde ich so toll. Solche Leute schätze ich so unfassbar. Das wäre ich auch gerne. Ich wäre auch gerne jemand, der Menschen die Möglichkeit geben kann und denen einfach die Chance gibt. Und das das ist schön. Da geht mir das Herz auf, wenn ich solche Leute sehe, die einfach sagen so, ey, mach es, ne? Das sind ja die Ratschläge, die man braucht. Nicht so nach dem Motto, höher, schneller, weiter, sondern mach doch einfach, versuch doch mal. Das haben meine Eltern uns immer gesagt. Versuch.
Ja, hast ja nichts zu verlieren.
Hast ja nichts zu verlieren, ne? Also, egal was am Ende dabei rauskommt, du nimmst da aus der Situation was mit.
Das war bei mir eigentlich Kai Pflaume.
Ja?
Ja, ich habe nämlich mit 17 ein Praktikum bei Endemol gemacht, weil nur die Liebe zählt.
Oh.
Und der, also ist ein ganz guter Freund unserer Familie, also meine Eltern und so, wir sind befreundet, aber der hat auch immer gesagt, nee, wenn du da Bock drauf hast und ich merke, du hast da irgendwie was und so, gib da Gas und du kannst was und so, mit dem berate ich mich heute noch, wenn es um irgendwie Situationen geht, dass ich sage, oh, soll ich nicht, was denkst du dazu und so. Also er ist auf jeden Fall auch eine Mentorfigur in meinem Leben.
Ach, das ist ja großartig, ja. Aber toll. Also das wusste ich nicht, aber das ist ja umso schöner, dass es da diese Beziehung gibt, ne? Und dass du dich an jemanden wenden kannst, der dir hilft und der dir sagt, in welche Richtung das gehen soll. Hat er dir denn auch gesagt, guck Kochshows und lerne kochen?
Nee.
Aber das ist ja etwas, was du gerne magst.
Oh, ich liebe kochen, das ist mein... Weiß ich nicht.
Und Kochshows gucken.
Kochshows gucke ich auch sehr gern. Ja, ich liebe zum Beispiel hier Kitchen Impossible.
Ja, das ist ja...
Das ist diese Kombi mit Reisen, Menschen und Kochen, das ist... Boah, also wer sich das ausgedacht hat, Halleluja.
Ich liebe es, wenn Tim anfängt zu pöbeln.
Das ja, ist, ich auch.
Also das ist auch ein... Das ist eine so ein so authentischer Mensch und ich mag den so gerne, auch als Kumpel. Und das finde ich toll. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Der ist so, wie er ist.
Ja.
Und das ist schön, dass
entweder
er das
man
im
mag
Fernsehen...
ihn oder man mag ihn nicht.
Ja, aber... genau, aber das ist ja gut. Das ist ja, das ist ja eigentlich die höchste Kunst. Das heißt, du guckst Kitchen Impossible und kochst danach Borscht aus Russland in der Ursprungsform.
Also eigentlich bei Kitchen Impossible reizt mich das Reisen. Das finde ich toll, diese neue Menschen kennenlernen, Kulturen, was essen die, wie sind die drauf. Aber sonst gucke ich sonst noch für Kochshows? Also ich...
The Taste,
ja, auch. Aber ich mag auch, also ich habe natürlich Jamie Oliver früher verfolgt und der hat doch diesen...
Du hast ihn verfolgt oder die Fernsehsendung?
Die Fernsehsendung. Und der ist doch mit so einem Italiener, Gennaro, Rotaldo, Gennaro, der hat ihn praktisch, war sein Mentor. Und dieser Gennaro hat einen YouTube-Channel, wo der so authentisch italienisch kocht. Also wie macht man eine richtig italienische Pizza und Pasta selber und die Nudeln und so. Und da gucke ich immer und dann hole ich mir da immer Inspiration.
Kennst du Nigella Lawson?
Nein.
Achso, da geht's um Kuchen und Desserts. Das finde ich total geil.
Ja, ich bin eher so salzig.
Ich liebe es zu backen. Ich sag jetzt mal, ich kann nicht gut, aber ich liebe es zu backen. Ich finde das großartig. Und vor allen Dingen so diese Kochbücher, wenn die da so Desserts präsentieren, Alter, da drehe ich durch, ne?
Wirklich nicht. Oh,
ich finde das
so
total cool. Also
salzige.
Jetzt nicht so, dass ich habe letztens Chocolate Chip Cookies gemacht, weil ich Chocolate Chip Cookies liebe. Und ich war so stolz auf die. Ich habe mich selber so gefeiert. Und alle anderen so um mich rum so, okay, super, dass du das gemacht hast. Cool. Ich habe die alle, glaube ich, selber gegessen innerhalb von 24 Stunden. Und danach dachte ich so, das mache ich nie wieder. Das halte ich nicht durch. Vor allen Dingen, das ist so, das erinnert mich an meine Oma, wenn wir da früher hingekommen sind zum Essen. Und die war so bezaubernd zu uns. Ne? Und dann hat sie irgendwie so eine Quiche gemacht aus 28 Eiern mit 3 Liter Sahne. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr machen. Aber es hat so super geschmeckt. Also das ist ja das Schöne. Ne? Also,
oh. Die Erinnerung daran. Aber ich habe während Corona so viel gekocht und ausprobiert wie noch nie. Also wirklich, ich koche sowieso schon. Ich bin so eine richtige Hausfrau. komm nach Hause.
Und mach sauber.
Ich mache auch sauber und es steht immer abends was zu essen auf dem Tisch und das liebe ich. Das ist meine Form von.
Kann man bei dir denn was über Lieferando bestellen vielleicht?
Ja. Mama Casa Vivi.
Casa Vivi?
Ja.
Das fände ich cool.
Kommst du einfach mal zum Essen vorbei?
Ja, ja. Du, so. Ich komme sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Wenn du mal im Lande bist. Aber auf jeden Fall habe ich sehr viel ausprobiert und neue Rezepte und mir neue Bücher bestellt und so. Es macht mir einfach Spaß. In Kochen, da geht, das ist irgendwie meine Leidenschaft. Hat meine Mama, meine Oma auch. Die rufe ich dann auch immer an. Manchmal auf der Autofahrt nach Hause von TAF rufe ich dann die Oma an und sage, was gibt's bei dir heute Abend? Sagt sie, ja du immer, ich habe heute Gäste. Ich mache eine Rinderrollroulade, wie auch immer. Und dann sage ich, jetzt gib mir mal einen Tipp, was kann ich denn kochen? Ja, wie wär's denn mit Rosenkohl aus dem Ofen und dies und das.
Und das machst du dann?
Ja, immer. Und dann sagt die mir, wie die was macht. Und dann erzähle ich der, hör mal, ich habe gestern Tatar gemacht, das war super. Sagt, ja, Mann, sag mal, wie hast du das gemacht? So, wir tauschen uns immer aus.
Cool. Was könntest du denn zu jeder Tag- und Nachtzeit essen? Gibt's ein Lieblingsgericht?
Ja, Nudeln.
Nudeln?
Kann ich immer essen. Nudeln
finde ich super. Oder gibt's da eine bestimmte Zutat? Also, sag ich mal, Pesto oder Aglio Olio oder
Spaghetti Vongole. Spaghetti Vongole liebe ich.
Wenn das
ich
machst du immer selber? Geben
würde. Ja, auch. Die finde ich super. Oh. Avocado-Brot, also alles mit Avocado, finde ich Hammer. Banana Bread, könnte ich jeden Tag essen. Mhm. Einen kalten Kaffee dazu, weißt du, mit Eiswürfeln. Oh.
Banana Bread und einen kalten Kaffee.
Mm, das ist mein ja? das ist dein Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure,
jeden
wirklich?
Tag essen, ja.
Also ich könnte Chocolate Chip Cookies, kalten Kaffee ist nicht mein Ding.
Echt?
Nee?
Im Sommer geht nicht warmer.
Nee.
Echt?
Nee, das geht nicht. Da bin ich. Es gab früher so ein Getränk, das habe ich als Jugendlicher immer getrunken. Sanfter Engel hieß das. Orangensaft mit einer Kugel Vanille heißt
das. Oh Gott. Sanfter
Engel. Siehst du schon, ja, genau. Das
ich meine Eiswürfel, nicht Kugeleis.
Nein, ich weiß. Deswegen, das ist ein bisschen was anderes. Vivi, stell dir jetzt mal folgende Situation vor. Mhm. Also, wir haben ja die letzten Jahre immer schön am roten Teppich zusammengestanden. Du dürftest jetzt ins Dolby Theater reingehen. Und hast die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen. Ich stell dir jetzt 4 Menschen vor und du sagst mir, wen du von denen mitnehmen würdest und vor allen Dingen auch warum. Mhm. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Denzel Washington oder Emma Stone?
Also ich glaube, ich würde Emma Stone mitnehmen, weil Emma Stone einfach wahnsinnig witzig ist. Und die ist so eine coole Sau. Und deswegen, das sind wirklich alles meine Lieblingsschauspieler. Was ein Zufall.
Woher wusste ich das?
Ich weiß es nicht. Okay. Aber Emma Stone finde ich einfach sau lustig. So wie Jennifer Lawrence. Ich glaube, Jennifer Lawrence rechts, Emma Stone links. Wir hätten den witzigsten Mädelsabend, würden uns richtig einen reinstellen und hätten wirklich eine geile Zeit.
Hast du die schon mal getroffen?
Nie interviewt, aber also am Teppich bei mir an mir vorbeigelaufen und so, aber nie interviewt, leider. Aber ich finde sie richtig cool.
Ich finde die auch super. Emma Stone, ich meine Oscar-Preisträgerin, Jennifer Lawrence, Oscar-Preisträgerin, also die können was, sind jung. Ich finde das Spannende ist, dass beide sich dann auch zurückgezogen haben so ein bisschen. Es gibt ja diesen klassischen Oscar-Fluch, ne? Du kriegst einen Oscar für eine bestimmte Rolle und machst danach irgendeinen so Quatsch. Also Charlie Theron hat diesen unsäglichen, ich weiß gar nicht mehr, dystopischen Actionfilm gemacht. Halle Berry damals Catwoman, ein desaströser Film. Da kam sie extra zur Premiere auch nach Hamburg. Da waren wir im Cinemax-Kino vor 1000 Leuten. Das war echt ganz cool. Ich dachte nur immer so, weil ich den Film gesehen hatte, ich dachte so, ey, das ist echt eine tolle Frau und tolle Schauspielerin, aber jetzt müsst ihr diesen Film ertragen. Das ist natürlich nicht cool. Und bei Jennifer Lawrence muss ich ja sagen, die hat sich ja komplett zurückgezogen gerade. Die hat ja gar nichts gemacht, heimlich geheiratet. Und Emma Stone ist ja spannend, ne, was die sich dann aussucht, dass sie dann auf einmal in der Fortsetzung von Zombieland wieder auftaucht. Ne?
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Nee, aber ich find's ja trotzdem interessant. Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn du an den Punkt kommst, dich für das richtige Projekt danach zu entscheiden.
Ja.
Also was machst du? Ich bin immer gespannt, was Brad Pitt als nächstes macht.
Mhm.
Ne, es gibt ja 1000 Gerüchte. World War Z, den zweiten Teil, übrigens ein Film, den ich immer extrem spannend fand. Was fasziniert dich an den Oscars?
Was fasziniert mich an den Oscars? Das ganze Feeling. Also ich finde die Stadt, ich bin ja oft in L.A., aber die Stadt ist auch einfach eine komplett andere zur Oscar-Zeit. Da ist wie so eine Magie in der Luft. Das hört sich total bescheuert an, aber es ist so, das ist einfach die größte Veranstaltung. Es ist der größte Teppich. Jeder ist da rausgeputzt, jeder hat sich vorbereitet, alle sind wahnsinnig aufgeregt und es ist so, Das ist einfach ein ganz besonderer Moment. Man kann das nicht beschreiben. Und ich glaube, für jemand Außenstehenden, wenn man oft so Fotos macht oder Insta-Stories und es so filmt, dann denken viele Leute so, ach, das verliert so den Glitzer, wenn du hinten die Kabel siehst und die Übertragungswagen und
überhaupt nicht.
Wie das da so am Hollywood Boulevard einfach so reingestanzt ist und dieser eine Weg, da laufen alle lang und fertig. Aber man kann das erst fühlen, glaube ich, wenn man da vor Ort steht. Dieses Gefühl von jetzt geht's los, dieses Adrenalin und ja, einfach alle sind so froh, da zu sein, werden für ihre Arbeit da oder ihre Arbeit wird gewertschätzt, was sie das letzte Jahr gemacht haben. Und ich weiß es nicht, diese Freude, ich freue mich auch immer mit, wenn dann einer wirklich einen Oscar gewinnt. Und es ist so, es ist einfach eine sauschöne Veranstaltung, die es so vergleichbar nirgendwo anders gibt.
Ich sehe das ganz genauso. Ich werde ja auch immer gefragt, verliert das nicht, was du gerade meinst, den Glamour, verliert es nicht die Spannung, verliert es nicht dieses Aufgeregtsein? Ich sage jedes Mal, keine Oscar-Verleihung ist Nummer eins wie die davor. Kein Teppich ist wie im Jahr davor.
Ja.
Das, was ich so unfassbar schön finde, ist, du triffst ja über die Jahre hinweg immer ganz viele Leute wieder, die man gerne mag. Ne? Also das ist ja hinten unser Compound, wo wir alle sitzen. Also Compound muss man dazu sagen, wir sitzen im Prinzip hinter dem El Capitan auf einem großen Parkplatz. Da ist so ein Container aufgebaut, da sitzt die Redaktion drin. Da laufen im Prinzip alle Fäden zusammen mit Deutschland und das Schöne ist einfach, ich sehe so viele Kolleginnen und Kollegen über die Jahre immer wieder. Und das mag ich gerne. Und, und vor allen Dingen diese Aufregung. Und das ist bei mir, genauso wie bei dir, glaube ich, kein Lampenfieber, sondern es ist so ein Prickeln. Und das kann man eigentlich nur so umschreiben wie so als Kind Geburtstag oder Weihnachten.
Ja.
Ne? Du weißt nicht, was kommt und du freust dich total. Und das ist super. Aber deswegen, ich liebe das auch. Gibt es da einen Moment, den du im Nachhinein nochmal beschreiben könntest als eine Situation, in der du dich kneifen musstest, weil das so cool war oder so absurd?
Also klar, das erste Jahr weiß ich noch, das war für mich komplett absurd. Allein schon so eine Robe anzuhaben, man macht sich da ja auch wahnsinnig schick und da zu stehen, da standen wir ja nur auf einem Balkon praktisch über dem Teppich. Aber das war schon krass, allein das zu sehen, wie die da unten langlaufen und wir haben geredet live und das war irgendwie super spannend. Aber ich glaube, letztes Jahr, wo wir wirklich am Teppich standen neben Guillermo von Jimmy Kimmel und vor mir dann Charlize Theron stand, da habe ich so kurz gedacht, so wow, ich finde die so cool und die ist auch noch in echt so schön. Also oft
und die ist riesig.
Ja, riesig.
Also nicht riesig, klingt jetzt so, als wenn alles riesig, die ist einfach nur groß.
Ja.
Ja, also die ist ja 1,85 Meter, ja. Ja, aber ich finde das Tolle an ihr ist, die ist einfach unfassbar attraktiv.
Ja.
Und das ist ja eigentlich, das ist für mich ja die Steigerung, ne? Die ist nicht nur schön, sondern die hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung.
Ja, das stimmt. Und das war so, wo ich kurz so dachte, so lustig. Und dann war ich auch noch im, zwar ist mein Bruder dann völlig ausgerastet, bei dieser Guillermo hatte ja auf YouTube dann so ein Zusammenschnitt bei Jimmy Kimmel und da war ich dann so kurz zu sehen in meinem Kleid und mein Bruder ist 19, völlig eskaliert in unserer Familiengruppe, das rumgeschickt, oh mein Gott, du hast bei Jimmy Kimmel zu sehen und so, wo ich mir so dachte, wie witzig eigentlich, was der sieht, weißt du, für den ist es so Oscars, ja, ist ja halt bei den Oscars, aber ey, du bist
Jimmy
bei,
Kimmel!
Genau, so und da war kurz ein Moment, wo ich dachte, oh, das ist noch so viel geiler, als auf dieser Brücke zu stehen, ist wirklich an diesem Teppich zu stehen, so diese Luft da zu atmen und einfach zu denken, okay, du hast jetzt 2-3 Stunden, da ziehst du jetzt durch und immer wenn es vorbei ist, es geht dir ja bestimmt auch so, denkst du so, what? Standen wir hier jetzt gerade 3 Stunden und haben gelabert und jetzt freuen wir uns erst wieder ein ganzes Jahr darauf, dass dieser Moment wiederkommt. Es geht so schnell rum dann auch.
Ja, und aber das mag ich ja gerne. Ich hasse es ja, wenn nichts passiert.
Ja.
Ne, das muss für mich wirklich bang, die ganze Zeit knallen. Und ich glaube, das unterschätzen auch die. Das geht so schnell und das hat so eine Intensität. Ich beschreibe das immer gerne als diesen Moment, wenn du in einem geschlossenen, dunklen Raum bist und jemand macht auf einmal alle Scheinwerfer an. Und es hat so eine Energie und so eine Kraft. Aber das kann man ja, glaube ich, auch nur so empfinden, wenn man diese Welt des Kinos und der Serie gerne mag. Das ist ja etwas, was ich total gerne mag, privat und ja auch beruflich, genauso wie du. Und du hast gerade Charlize Theron beschrieben. Ich finde, es gibt so ein paar Superstars, da weißt du einfach, warum die Superstars sind.
Die hat so eine Aura.
Ja, genau.
Das ist Wahnsinn, ja.
Also so eine Power. Ja, genau. Aber da gibt es echt so Momente, es ist wirklich witzig. Also ich würde gerne mal noch investigativer, also diese Situation umschreiben. Wir versuchen das ja immer, dieses Gefühl ein bisschen rüberzubringen. Aber ich würde gerne noch mehr zeigen von dem, was da passiert. Ne? Also rund um den Hollywood Boulevard, ne? Die schrägen Vögel, die sich da alle verkleiden als Spider-Man und als Thor und als Michael Jackson, um da Fotos mit Touris zu machen, aber auch was da drumherum passiert. Und dann im El Capitan sitzt dann Jimmy Kimmel und macht seinen Recoup, dann die Vanity Fair Partys und was es da alles gibt, das ist ja völlig absurd. Und vor allen Dingen, und das habe ich ja noch nie gehabt, ich weiß gar nicht, ob du da jemals drin warst, ich war noch nie im Dolby Theater.
Nee, ich auch nicht.
Ich war noch nie in diesem Ding. Noch nie. Aber das ist für mich auch so ein Gefühl, ich habe Angst davor, ne? weil das ist wie von draußen sich die Nase platt drücken an einem Spielzeugladen als Kind und sich zu wünschen, du könntest da reingehen. So habe ich da manchmal das Gefühl, dann kommst du rein und dann ist das irgendwie alles nur Plastik.
Ja, das ist, wenn dann deine Illusion so zerstört wird.
Ja, genau.
Das wäre schade. Nee, wir gucken von außen.
Ja, noch ein bisschen. Irgendwann gehen wir da als Tatterie, ob ich früher als du, Pärchen da rein. Welcher bestehende Filmtitel, als letzte Frage, liebe Vivi, passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Boah, welcher bestehende Filmtitel?
Kannst du ja auch an ausdenken.
Das ist schwierig.
Er muss ja nicht per se als Titel dein Leben beschreiben, sondern vielleicht die Motivation, die dahinter steckt. Also The Peanut Butter Falcon ist ja ein Film über Träume.
Mhm.
Könnte ja auch sein. The Vivi the Great. Nee, was hast du vorhin nochmal gesagt? Wie ist dein Wrestling-Name nochmal?
Crazy Long Hair Vivi.
Ja, genau.
Nee, ich eigentlich gerade so ganz tiefe Zufriedenheit. Glück, ich bin gerade richtig glücklich. Satisfaction. Ja, wer weiß, was noch kommt und was kommt, wird gut. Und ich bin gerade so einfach ganz in mir selber ruhend happy.
In mir selber ruhend happy ist ein schöner, das könnte ein super Untertitel sein, ein deutscher Untertitel, um den Film zu erklären.
Genau.
Liebe Vivi, ich bin mir ganz sicher, das wird noch viele, viele Jahre weiter so gehen. Ich drücke dir die Daumen für alles, was da passiert und ich danke dir sehr herzlich, dass du vorbeigekommen bist.
Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Immer gerne.
Hoffentlich bald bei den Oscars.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltung streamen zu jeder Zeit, an jedem Ort.